Und damit ein herzliches Willkommen zum 35. Mal bei den Kulturpessimisten. Heute zu Gast ist wieder der Max Schneider.
Hallo.
Und wie immer dabei der Patrick.
Hi.
Ja, was ich jetzt schon mal im Vorhinein sage, ist, dass wir dann erstmal in eine Sommerpause gehen werden. Also zumindest im August, da werde ich dann wahrscheinlich nicht so viel Zeit finden. Vielleicht gibt's dann noch was vom Podstock, aber mal sehen. Und dann gehen wir jetzt erstmal in die normalen Themen rein. Mit den Serien-Updates geht's da ja los. Ja, mit den Serien-Updates, genau. Aber warum kann ich jetzt keine Kapitelmarke setzen? Ja, jetzt geht's. Ich muss wirklich im Programm drin sein aktuell, um was zu setzen. Also, die Serien-Updates, die diesmal nicht wirklich Serien-Updates sind, sondern eher so ein, ja, dieser eine Online-Sender hat da was Neues gemacht, und zwar die Rocket Beans. Die machen ja immer so Pen-and-Paper-Sachen, und da ist es jetzt weitergegangen am Freitag mit Beards, und zwar Beards 3. Das haben sie live gemacht und ja, war eine ganz lustige Sendung vor Publikum, hatten auch ziemlich viele coole Ideen, das Publikum einzubeziehen. Ich will da jetzt nichts vorausnehmen, also könnt ihr euch schön selber angucken und davon überzeugen, wie sie das gemacht haben. Und ja.
Gibt es die Sachen schon auf YouTube zu sehen?
Ich glaube aktuell noch nicht, aber dürften demnächst dann auch kommen. Also es gibt ja davor schon zwei Beards-Ausgaben. Die sind immer so in einzelnen Teilen halt hochgeladen und das sind meistens so 6 bis 7 Teile, 45 Minuten. Also da hat man dann auch schon mal erstmal noch ordentlich was wegzugucken, wenn man das noch nicht gesehen hat. Und davor gab es schon Tiers mit 7 abendfüllenden Sachen. Also es gibt auf alle Fälle mehr als genug Pen and Paper zu gucken.
Klingt gut.
Ja, und Beards ist jetzt halt so eine Wikinger-Story. Extrem cool. Und Tears davor war so ein Zombie-Fallout-Ding. Zombie-Apokalypse.
Hatten sie nicht auch irgendwie so eine Wolfsgeschichte? Gab es da nicht irgendwie was? Oder war das nicht Beards?
Nö, mit Wölfen war da jetzt nix.
Okay, dann hatte ich das irgendwie in meiner Fantasie.
Der erste Gegner, den sie hatten, war so ein großer Bär, den sie bekämpfen mussten.
Ach, ein Bär. Okay.
Der Jarlbär. Genau. So, und dann kommen wir auch schon, das war's auch schon mit den Serien-Updates, soweit. Also
ja, schnell.
Ist ja jetzt eher Sommer und da kommt ja jetzt nicht so viel. Außer vielleicht noch ein verschiedene Trailer halt für Rebels 3, genau. Rebels Staffel 3.
Genau, Star Wars Rebels Staffel 3. Dafür, dass es so eine, ja, Animationsserie ist, die so nebenher produziert wird, doch sehr spannend aus und gerade so die Folgen der letzten Folgen der aktuellen Staffel, zweite Staffel, die haben einen guten Spagat gemacht zwischen mal so was für die eher jüngere Zielgruppe und dann wieder eher was für die ältere Zielgruppe. Und Disney hat ja, als sie Lucas gekauft haben, verkündet, dass das Expanded Universe, also die ganzen anderen Bücher, Comics etc. Um Star Wars, dass das jetzt Geschichte ist, dass sie das über Bord werfen und dann als Legends Guild. Sie haben jetzt aber eine sehr bekannte Figur übernommen, nämlich Grand Admiral Thrawn. Da gibt es so mehrere Romane wohl im Expanded Universe und die Figur taucht dann in Star Wars Rebels Staffel 3 auf und da ging ein Raunen und ein Applaus durch die Szene. Da ist es dann fast so ein bisschen schade, dass habe ich mir so gedacht, so schade, dass ich jetzt keinen, ja, dass ich die Bücher nicht lese, dass ich es nicht kenne, weil dann könnte man sich darüber mehr freuen, aber ja, sah schon mal sehr spannend aus und ja, ansonsten so in Deutschland läuft gerade dritte Staffel Agents of S.H.I.E.L.D. Die hatten ja auch irgendwie ordentlich Verzögerungen im Gegensatz zur Originalausstrahlung und tja,
ja,
wie gesagt, ansonsten ist gerade
halt
Sommerpause. Geht erst wieder im Herbst los, so.
Und wie es die Medienkuh schon gesagt hatte, während der EM waren ja auch eher die anderen Sender auf 25% runtergefahren.
Genau.
Ja, also bei
Serien-Updates passt es nicht so rein, aber so TV-mäßig die neue Top Gear Staffel lief ja jetzt nicht so gut. Nicht so gut, um das mal in Zahlen auszudrücken, die letzte Staffel hatte wohl so im Schnitt, also die mit der alten Besetzung, die letzte Staffel hatte wohl noch so im Schnitt so 6 bis 4 Millionen Zuschauer und jetzt ist es runtergesackt auf irgendwie knapp 2 Millionen Zuschauer. Und das ist schon ordentlich, es war irgendwie so wenig wie seit den Anfangsjahren um 2000 rum nicht und der Chris Evans ist da jetzt auch ausgestiegen und ja, mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja. Da kommt es halt viel auf Persönlichkeit an bei so einer Sendung.
Ja.
Genau. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin ja auch gerade wieder dran, bei Star Wars hier The Clone Wars erstmal aufzuholen. Mhm. Hatte ich letzte Mal irgendwie bei Staffel 2 die Lust und den Faden verloren. Mhm. Weil es da irgendwie noch so mehr so sprunghaft war, hatte ich das den Eindruck. Immer
ja,
wieder
sie springen in den Erzählungen manchmal so ein bisschen. Ich glaube, in Staffel 3 oder 4 macht es nochmal so einen Sprung zurück in der Zeitlinie. Dann sitzt man da so, hey, nanu, hatten wir doch von einer Weile schon und ja.
Ja, also nicht bloß in den Zeiten, sondern auch in den Schauplätzen ist es halt sehr sprunghaft. Mhm. Da wird immer wieder was Neues eingeführt über die ersten zwei Staffeln und was mir bisher an der dritten Staffel eher besser gefällt, ist, dass sie jetzt nichts Neues mehr so richtig einführen, sondern Bestehendes weiterführen. Mhm. Und da auch so ein bisschen Sachen zusammenbringen.
Das machen sie jetzt bei Rebels besser, da erzählen sie durchgehend eine Geschichte. Hm? Und ja, da fällt es dann doch auf, wenn du mal Folgen durcheinander gucken würdest.
Ja, genau. Dann kommen wir jetzt als nächstes zu vergangenen Events und da hast du was gemacht, Max Snyder.
Genau, den dritten Dave's Podcast am 25. Juni und ja, lief insgesamt ganz gut. Gab wieder schöne, abwechslungsreiche Gäste. Technik hat soweit funktioniert, dass mit dem Ton ins iPhone reinkriegen für Videostream hat nicht geklappt, aber das ansonsten lief das soweit. Ich glaube leider von abends fehlt da irgendwie die Aufzeichnung im Video. Da hat YouTube irgendwas verschluckt, keine Ahnung. Ansonsten hat alles funktioniert. Alle haben fleißig mitgemacht. Eine musste Die war am Vortag noch auf irgendeiner Fete und ja, irgendwie zu tief ins Glas geschaut oder das Falsche getrunken, weiß ich nicht, auf jeden Fall ging es ihr denn nicht so gut. Um das mal so zu sagen. Und ja, ansonsten
ich habe da wieder so zeitig angefangen.
Genau, um 7 Uhr, ja. Vielleicht mache ich es beim nächsten Mal, beim nächsten dann irgendwie so wie Radio Nuklear, irgendwie von 12 bis 12 oder so. Mal gucken. Ja. Das, dazu, nee, und was auch neu war oder verwendenswert ist, dass alle Leute, die per Studiolink, Internet dabei waren, per Studiolink verbunden waren. Also keiner mehr mit Skype.
Oh ja, das ist cool. Ja, genau. Ich konnte ja nicht so viel hören an dem Tag. So, ich war erst unterwegs und dann war ja noch Fußball. Daher habe ich ja nicht so viel jetzt bisher mitbekommen. Hm. Aber es ist auch noch nicht so viel online, oder?
Nee, ich habe, was habe ich denn schon online geschrieben? Na ja, gut, die normale Nerd-Emission-Folge, die zwischendurch lief. Und für Ulrike, für den mintgrünen Podcast-Projekt hatte ich schon was rausgerinnert.
Hm?
Aber ansonsten, ja.
Genau.
Diesmal habe ich so ein bisschen währenddessen auch Kapitelmarken machen können. Das hilft so ein bisschen beim Schneiden nachher.
Genau, eins, was ich gehört habe, war zum Beispiel euer Star Wars Talk.
Mhm.
Ja, der war gut, auch wenn man jetzt noch nicht so viel aufschlussreiches Neues über Rogue One bringen kann.
Ja, wir hatten ja zumindest da schon die News, dass Darth Vader definitiv in Rogue One zu sehen sein wird.
Mhm.
Was zu erwarten war und alles andere wäre irgendwie sehr merkwürdig gewesen, weil er ja im nächsten Film unmittelbar mit der Ergreifung der Rebellen, die Pläne vom Todesstern haben sollen, beschäftigt ist.
Mhm. Ja, da habt ihr ja auch so ein bisschen gerätselt, was das jetzt ist mit den 50% Neudreh.
Ja, genau, also ob das dann so alles stimmt und wie und was nachgedreht wird und warum und ob wir dann jetzt entweder war es nötig oder also es hieß ja auch irgendwie, es wäre Disney irgendwie zu sehr Kriegsfilm, so wie ja, Überraschung, deswegen heißt es ja auch Star Wars. Mhm. Und ja, mal gucken, ob wir dann ob man auf sowas Gutes bei rauskommt oder nicht. Zumindest jetzt ist ja gerade die Star Wars Celebration Convention und da gab es schon mindestens schon mal, ich glaube, irgendwie exklusiv auf der Veranstaltung irgendwie ein paar Einblicke auf irgendwie neue Bilder und auch im Internet schon zugestanden. So ein Behind-the-Scenes-Video, wo sie so ein paar Einblicke in die Dreharbeiten gewähren und man auch sieht, dass sie wieder sehr viel sehr viel darauf setzen, dass möglichst alles echt wirkt und da einer auch gesagt hat, wenn das irgendwie mit CGI zu machen, das wirkt nicht und die Bilder, die man da schon gesehen hat, das hat einen dann schon wieder positiv gestimmt, dass der Film was wird. Und wie gesagt, wenn ich mir angucke, was Disney so mit Rebels macht, stimmt es einen positiv, dass da irgendwie was Gutes bei rauskommt. Und wiefern denn die Dreharbeiten den Film verbessert oder verschlechtert haben, werden wir dann vielleicht sehen im November, Ende November.
Also war es ein guter Day of the Podcast.
Ja.
Hast deinen Rekord aber jetzt nicht brechen können.
Nö, wollte ich auch gar nicht. Nö, das, ich hab's wieder nicht geschafft, am Tag vorher rechtzeitig viel zu schlafen. Aber ich hab dann aufgehört, um zwei hatte ich dann aufgehört. Der Käffchenheinz hatte sich eigentlich noch mit seinem Störfunk-Podcast angemeldet, um eine Folge Top Gear zu besprechen. Das wird dann aber erst nach 3 Uhr gewesen. Und irgendwann so gegen Mitternacht oder so, sag ich da so, oh, irgendwie geht mir der Saft aus und dann nachher noch. Und man will ja dann doch irgendwie dabei sein und nicht nur lethargisch vorm Gerät hängen und so, oh, ja, ja. Und hab dann um 2 Feierabend gemacht, hab dann ganz gemütlich zusammengepackt, bin irgendwann kurz nach 3 oder so, 3:30 dann los und erstmal nach Hause ausgeschlafen und dann nachmittags nochmal mit meinem Vater wieder losgefahren und die ganzen Sachen abgeholt.
Ja, aber ich glaube, bei sowas ist Vorschlafen eher meistens nicht so die Strategie,
ja, also was heißt haut. Vorschlaf, also auch sonst nicht genügend viel Schlaf. Bin irgendwie am Freitag um 23 Uhr irgendwas im Bett gewesen. Und am Samstag dann wieder um 3 aufgestanden.
Okay. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht das Einzige, was du dieses Jahr planst, also geplant hast.
Ja, ich habe noch geplant, so eine, ja, ähnliche Sonderfolge, Sonderfolgen-Event um Nerd-Emission herum, so 5 Jahre Nerd-Emission feiern und beziehungsweise die 100. Folge. Und ja, mal gucken, was wir da alles machen, ob ich hoffe, dass Sting und Florian dabei sind. Der wollte ja eigentlich am Dave's Podcast auch vorbeikommen. Also der Sting war dann aber gesundheitlich verhindert. Und mal gucken, vielleicht ist der Marc vom Podcast Film Code da. Der ist auf jeden Fall in der Zeitspanne in Berlin. Und ja, findet dann am 10. September statt.
Ja.
Und das nächste ist dann angedacht für einen Kongress. Und da muss ich doch mal gucken, wie das alles klappt. Und ja, aber es wird sich auch irgendwie dann.
Ja. Irgendwie da hast du aber so auch noch nichts genauer geplant, oder? Also welchen Tag oder was und wie?
Ja, ich denke mal irgendwie Tag 2. Also einen Tag habe ich schon festgelegt, es wird Tag 2 sein, also den 28. dann.
Hm.
Und wie und was und so, das schaue ich mal.
Ja. Kannst ja gucken, dass du unsere Rogue One-Besprechung da auch
mit, ja, rein, genau, verbaust. Ja, genau. Wird da irgendwie mit rein fallen, denke ich mal, ja.
Genau, so. Und dann war ja noch ein anderes Event, was jetzt nicht so groß war wie der Day of the Podcast, sondern eher so ein kleines Sparten-Event. nämlich die EM.
Ja. Irgendwas mit Fußball.
Wie fandet ihr es denn? Oder anders erstmal, wie viel habt ihr denn geguckt von der EM?
Ich habe nicht alle Spiele gesehen. Unsere habe ich natürlich gesehen, also die der deutschen Mannschaft. Eins habe ich auch das Spiel, wo wir rausgeflogen sind, auf Arbeit geguckt, auf dem schönen großen Monitor. Da hieß es dann entweder arbeiten und nebenbei ein bisschen gucken oder hinsetzen und Fußball gucken und halt vorher auch austragen aus der Zeiterfassung. Und die anderen Spiele habe ich, Satou hatte mir eine E-Mail geschickt mit hier deine EM-Guck-Auswertung. Und da meinten sie so, hier, die meisten Spiele hast du irgendwie mit Italien geguckt. Ich so, ja, kann sein. Genau, Anzahl gestreamter EM-Spiele 25 und gestreamte Minuten aller EM-Spiele 2529. Okay.
Ja. Patrick?
Ich habe eigentlich, glaube ich, alle Spiele bis auf zwei gesehen, weil ich da gerade auf dem Weg nach Bordeaux ins Stadion war.
Ach so, du warst in Porto im Stadion.
In Bordeaux, genau, richtig.
Welches Spiel hast du da gesehen?
Am 21. Juni hatte ich das Vergnügen, Kroatien gegen Spanien anschauen zu dürfen.
Okay.
Und hat sich gelohnt, war ein schönes Spiel. Mhm.
Wie hast du da Karten bekommen?
Durch hier Vitamin B. Aha. Hier so vom kroatischen Verband hatte ich da irgendwie einen Bekannten, der wiederum einen Bekannten hat und der hat dann wiederum einen Bekannten.
Ja, genau. Zu dem Thema Fußball vor Ort kann ich auch noch kurz einen Podcast empfehlen, nämlich das aktuelle Tribünengespräch vom Rasenfunk. Da hatte er zwei zu Gast, die in Spanien wirklich unterwegs waren und die das mal ein bisschen so erklärt haben, wie das so ist mit denen, wie man bei der UEFA an die Karten gekommen ist und mit den verschiedenen Phasen und so. Mhm. Wie es auch zum Beispiel zum Teil bei Deutschlandspielen gewisse Sachen einfacher waren durch den Fanclub Deutschland und sowas. Und ja, dann auch, wie es so um die Stadien ringsrum ist mit den verschiedenen Zonen, die da eingerichtet sind. Weil es gibt ja wohl irgendwie so eine Zone, 5 Kilometer ums Stadion rum dürfen bloß noch Werbungen angebracht sein, die von offiziellen Sponsoren sind und sowas. Ja, und dass das zum Beispiel mit den Sicherheitskontrollen doch sehr unterschiedlich ist.
Alles in allem muss ich sagen, also zum einen war irgendwie die Stimmung echt gut, ne? Das hat man ja davor immer so gehört, von wegen hier die EM kommt nicht an oder so, diese Euphorie will nicht richtig greifen. Mhm. Ich kann sagen, so alles in allem war die Stimmung echt gut, die Franzosen waren wahnsinnig nett, zumindest halt jetzt da in und rund um Bordeaux. Zwecks den Sicherheitskontrollen war es so, dass wir beim Einlass zum einen mal so locker abgetastet wurden, ne? Und dann direkt nach dem Einlass nochmal so, abgeführt, klingt so böse, aber dann nochmal irgendwie von zwei Beamten mit einem Hund zur Seite genommen wurden, dann eben nochmal abgeschnüffelt wurden von dem Hund. Und dann unmittelbar, bevor wir dann ins Stadion rein sind, dann nochmal durchsucht wurden von einer Gruppe Polizisten, die da Trainingsanzügen, weißt du, hier zivil da rumstanden, wurden wir dann nochmal kontrolliert und aber alles irgendwie ganz freundlich, nichts, keine grumpy Attitüde. Man muss halt auch noch dazu sagen, dass gerade irgendwie die kroatischen Hooligans irgendwie ein Spiel davor so ein bisschen Klamauk veranstaltet hatten, ein bisschen Schwachsinn gemacht hatten. Von daher glaube ich, waren da die Polizisten schon ein bisschen in Bereitschaft versetzt und daran da schön zu kontrollieren, um dass da wirklich nichts reinkommt hier an Böllern oder hast du nicht gesehen. Aber alles in allem kann man echt sagen, war alles ganz, ganz freundlich, ohne irgendwie unverhältnismäßig da an die Sache zu gehen.
Ja, das war ein Gruppenspiel, oder? Kroatien, Spanien?
Genau, richtig.
Ja. Ja, ich habe ja, also ich hatte ja viel Zeit jetzt erstmal, weil ich ja Ferien habe. Habe ich fast alle Spiele gesehen, außer an dem ersten Freitag, wo 3 Spiele waren. Mhm. Die habe ich alle 3 nicht gesehen, weil da meine AB-Feier war und so. Mhm. Und dann habe ich noch die sechs Spiele, die gleichzeitig liefen, kann ich ja sagen, dass ich bloß 1 wirklich mitbekommen habe.
Ja gut, ne?
Ich habe das andere versucht, auf dem Second Screen hab laufen lassen.
Ja, genau.
Und habe dann auf dem First Screen meistens die Spiele geguckt. Ja, eigentlich immer die Spiele geguckt, wo es um den dritten Platz noch ging. Weil durch den Modus war das ja ganz gut, dass auch die Spiele an dem letzten Spieltag noch was wert waren quasi.
Stimmt schon.
Sonst wäre zum Beispiel in der Gruppe A war der Vorletzter gegen Letzter, das wäre sonst schon egal gewesen nach dem normalen Modus. Man muss auch sagen, dass es oftmals die richtige Entscheidung war. Also oftmals waren die unteren Spiele spannender und hatten mehr Tore als Erster gegen Zweiter.
Gut, das mit den Toren war ja diese EM sowieso so ein Ding für sich, ne?
Ja.
Dadurch, dass wir halt eben so viele Spiele oder Mannschaften hatten, haben sie sich halt alle irgendwie hinten reingestellt, auf Nummer sicher gespielt und wer hat irgendwie Bock auf ein torreiches Spiel hat, ist halt bei der Copa America irgendwie besser aufgehoben gewesen.
Ja, da war es nicht so schlimm, dass ich die erste Halbzeit immer nicht gucken konnte, weil wir hatten auf Arbeit ein Tippspiel und durften dann auch die jeweiligen Spiele auch gucken. Also in der Nachtschicht ist das so geduldet, irgendwie Fernseh gucken, weil halt die Monitore, die da hängen, halt Fernseher sind, weil wenn da die DVB-T-Antenne dran klemmt, dann kann man damit auch fernsehen. Und ich weiß gar nicht, wie das dann bei den im Spiel war, aber ich denke mal, da durften die auch gucken und da hieß dann irgendwie ja entweder nebenbei, also arbeiten und nebenbei gucken oder halt austragen, hinsetzen und gucken. Und ja, wenn man aber so Schichtbetrieb hat, dann ist es doof und muss man anscheinend so, gucke ich jetzt die erste Halbzeit noch? Eigentlich wollte ich den Donnerstag in seinem letzten Spiel, wollte ich dann noch früher hinfahren und dann quasi auf Arbeit gucken. Konnte mich aber nicht dazu durchringen und dann, ja, habe ich ja zum Glück nicht so viel verpasst. Dann auch meinen Kollegen schreien hören, als das erste Tor für die andere Mannschaft fiel und ja, dann das so gucken. Ansonsten halt über Seto das Finalspiel habe ich dann so ein bisschen nebenbei reingucken, die so, okay. Weil, ja, also jetzt insgesamt hätte ich es jetzt eher Frankreich gegönnt, als Portugal, die sich ja hier, eher durch Glück als durch Leistung ins Finale gearbeitet haben.
Ja.
Denen ist halt dieser neue Modus zugute gekommen, ne?
Ja.
Und das erste Mal, wo ich wirklich sagen konnte oder musste, das war ein gutes Spiel, das haben sie verdient, gewonnen war das Halbfinalspiel.
Ja,
wenn man es so sieht, also grottenschlecht haben sie ja nicht gespielt, ne? Also dass sie irgendwie nicht kicken können. Es war halt irgendwie voll austaktiert und irgendwie komplett auf Weiterkommen getrimmt. Von daher ist halt nun mal so der Modus gewesen und die haben halt das Beste draus gemacht.
Ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wir haben auch vor 2 Jahren nur durch ein Tor in der, ich glaube, ersten oder zweiten Verlängerung gewonnen. Ja. Das war zwar ein sehr geiles Tor, aber ja, nachher auch so. War das nicht ein höheres Sieg? Dann fiel mir wieder ein, ach nee, stimmt, das war ja so, ja. Mhm. Okay.
Und irgendwie in 2 Jahren fragt halt keiner mehr danach, ne? Von daher, es gehört halt irgendwo mit dazu, auch wenn es jetzt irgendwie nicht so spektakulär oder schön anzuschauen.
Wobei ich auch schon fand, dass von den Gruppenspielen bis zum Finale die Portugiesen auch nochmal eine Entwicklung gemacht haben.
Ja.
Also am Anfang haben sie eigentlich so gespielt, wie mein Klischee so von denen ist. Das ist ja alles auf Ronaldo ausgerichtet.
Ja.
Dann kam da noch Sanchez dazu, der jetzt zu den Bayern geht und so. Und dann haben wir immer noch mehr Spieler pro Spiel brilliert und
ja, dann kam auch immer wieder der Quaresma rein, ne? So dieser altbewährte, erfahrene. Aber gerade dieser Sanchez, das war so für mich eine der Überraschungen der EM, weil den hatte ich so nicht auf dem Schirm und war echt gut.
Ja, dann hat sich die Kollektivleistung immer mehr gesteigert und im Finale hat sich sogar gezeigt, dass sie auch ohne Ronaldo gewinnen können.
Das war ja mal dramatisch. Also die ganze Aktion da drumrum mit diesem, ich setze mich jetzt auf den Platz und heu. Und das war echt
dramatisch.
Geh raus und wieder rein und dann doch wieder raus. Ja. Und mach dann draußen den Trainer.
Dann mache ich hier einen auf Co-Trainer.
Ja. Und du schubst den richtigen Trainer weg.
Hampelt da wie so ein Kasper am Rand rum, ja.
Ja, also das war schon.
Also was ich aber schwierig fand, war bei unserem letzten Spiel da einen italienischen Schiedsrichter einzusetzen. Also da hätte ich als Verantwortlicher einfach, um die Diskussion vornherein auszuschließen, hätte ich irgendwen anders eingesetzt, aber nicht einen Schiedsrichter von einer Nation, die vorher durch eine Mannschaft rausgeflogen ist. Also, ne?
Ja, mag schon irgendwie strange sein, aber alles in allem war es halt irgendwie so verletzungsbedingt einfach, war es halt einfach nicht drin, ne? Es war halt schade. Aber da haben halt echt die Leute gefehlt und die Mannschaft war halt nicht die Mannschaft. Und es ist halt schade, dass es irgendwie, was war das, ein Halbfinale im Halbfinale irgendwie so enden muss. Aber.
Ja, aber immerhin relativ weit gekommen. Also ist ja.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Deutschland noch weitergekommen wäre mit der richtigen Mannschaft, sprich mit der Defensive und also.
Das ist ja auch schon eine Leistung, dass man hier sagen kann, ab 2006 jedes Mal mindestens ins Halbfinale gekommen.
Auf jeden Fall, ja.
Das wieder einer geschrieben, dann holen wir halt in 2 Jahren wieder den WM-Titel.
Das ist ja schon Leistung, Klinsmann und dann ja hauptsächlich Löw-Ära.
Ja. Mhm. Der macht ja jetzt weiter, oder?
Ja, der erfüllt seinen Vertrag mindestens noch. Ja. Also in Russland bei der WM haben wir ihn noch.
Ja, okay. War ja irgendwie, wann war die Vertragsverlängerung nach der WM vor 2 Jahren, ne? Irgendwie.
Ich glaube, ja.
Ja, ich glaube, ja. Genau.
Ja. Und entweder er macht dann, also denke mal, dann hört er vielleicht auch auf, oder? Also,
Je nachdem, wie es ausgeht, ne?
Ja. Ich hatte eigentlich. Läuft irgendwie so beschissen, dass er nochmal sagt, so, hier,
lass mal.
Entweder lass ich jetzt sein, oder was ist das für ein Dreck hier, das müssen wir nächstes Mal aber besser machen. Und wenn dann nichts wird, dann höre ich aber auf oder so.
Mein Gedanke vor der WM vor 2 Jahren war ja schon, und der erschien mir damals noch total logisch, dass egal wie es ausgeht, also egal wann oder wo man ausscheidet oder ob man Weltmeister wird, dass eigentlich nur der logische Schluss sein kann, für Jogi Löw danach den Hut zu nehmen. Weil ich fand schon im Vorfeld von der WM war schon ein ziemlich hoher Druck, dass man auch endlich mal was gewinnen müsste. Und deswegen dachte ich, also wenn das dieses Mal wieder nichts wird, dann wird er wahrscheinlich hinschmeißen. Und ich habe aber auch halt gedacht, wenn sie es wirklich schaffen sollten,
schmeißt auch hin.
Wird er halt sagen, ja, also Höhepunkt erreicht und ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Naja.
Hat er aber halt nicht gemacht.
Vielleicht hatte er die EM im Hinterkopf, wer weiß.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er da noch den Ehrgeiz hatte, dass er das auch noch gewinnen wollte. Aber man kann ihn auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, finde ich.
Nee, gar nicht, finde ich auch, also ganz und gar nicht.
Die Franzosen waren halt einfach super stark in dem Spiel.
Ja, und auch irgendwie so eine eingespielte Mannschaft mit ihrer Top-Besetzung, ne, so von daher. Richtig, richtig stark.
Und ich glaube, das Mini-Problem war es halt auch, dass davor schon der Angstgegner Italien war. Und dass man dann so ein bisschen gedacht hat, okay, jetzt, wenn wir die geschlagen stimmt, haben, können wir alle schlagen.
Ja, stimmt. Also immerhin, das haben wir geschafft, seit irgendwie Ewigkeiten Italien geschlagen. Mhm. Und da war auch hier auf meinem Dorf, also 20.000 Einwohnergemeinde, so ein bisschen Rabatz, was so Feuerwerk angeht. Ich habe dann später noch Livestream-Replay geguckt von jemandem von der Morgenpost, der eine halbe Stunde über den Kudamm gelaufen ist. Und da war richtig dick Party, als wenn irgendwie Halbfinale oder Finale gewonnen wäre oder so. Also,
aber was da, war das auch für ein Freak-Elfmeterschießen?
Aber wirklich.
Ja.
Das schlechteste Elfmeterschießen aller Zeiten.
Ich hatte immer, das ist ja das mal das Leidige, so Fußball gucken, am besten irgendwie über die DVB-T, es ist ja irgendwie das schnellste Signal, was so ankommt. Ansonsten, ja, musst du halt irgendwo draußen im Wald wohnen, damit du nicht hörst, ob gerade schon ein Tor gefallen ist. Ja. Und ich konnte hier immer, wenn er quasi gerade zum Ball gelaufen ist und so sich darauf vorbereitet hat zu schießen, konnte
ich dann, schon Bescheid.
Ja, wusste ich dann halt schon von Feuerwerk, also kleinen Böllern oder so, ob ein Tor gefallen ist oder nicht.
Ja. Und ja. Ich hatte ja schon gedacht, hier, ja, zuerst ging es ja gut los, mit, dann hat zwar einer verschossen, aber dann hat der andere auch verschossen. Und dann hatte ich aber gedacht, okay, wenn jetzt noch einer verschießt, dann ist es vorbei. Ja, und das war ja unsere, und dann hatte ich unsere schon abgeschrieben, die Nationalmannschaft, und dann zog sich das ja so ewig lang, bis meine Entscheidung kam.
Vor allem mit dem wie hieß der, der
Sasa,
ja genau, der extra dafür eingewechselt wurde und dann verschießt er.
War auch noch was für einen Auftritt da hingelegt
hat. Ja, mit diesem Getrippel, ich dachte, was ist das denn jetzt, habe ich irgendwas verpasst?
Richtig gut fand ich auch hier diesen Pelle, der dann so ganz großkotzig Manuel Neuer signalisiert hat, dass er dann so Panenka-mäßig reinlupfen wird in die Mitte, ne? So eine Handgeste, und dann auch so richtig gnadenlos abkackt und irgendwie ganz, ganz schlecht vorbeischießt. Fand ich auch echt gut. Jetzt spielt er in China.
Der Sasa hat ja also auch völlig daneben geschossen. Nicht mal irgendwie so Posten oder abgewehrt, ne, völlig daneben. Ja. Und ja, die anderen, ja, also 120 Minuten spielen und ja, dann noch irgendwie geradeaus schießen sozusagen. Naja.
Und auch das eigentlich, oder was mich richtig überrascht hat, ist die Seitenmal gewesen. Ne? Der Schweini hat ja die Seitenmal gewonnen und hat eben explizit die Seite der Italiener.
Genau, die das war Seite absichtlich. Gewählt. Das hatten sie die letzten Male auch schon gemacht, ne?
Und nicht schlecht.
Bei irgendeinem Elfmeterschießen, da haben sie eben ihre Seite genommen und da lief es nicht so gut. Hab ich mal irgendwas gelesen. Ja. Und die vorherigen Male immer Elfmeterschießen war immer eben die gegnerische Seite gehabt oder gewählt, und da lief es dann eher gut.
Ja. Ja. Sie meinen, irgendwie zum einen sind dann symbolisch so ihre Anfeuerer im Rücken sozusagen, ne? Und die deutschen Fans im Rücken. Und zum anderen müssten die Italiener dann eben in diese hoffnungsvollen Augen ihrer Fans blicken.
Und ja, genau. Nee, das war hier, gerade bei Schweini war das schon ein bisschen Aberglaube. Weil das eine Elfmeterschießen mit den Bayern im eigenen Stadion hatten sie gegen die eigene Kurve gemacht. Gut, okay, da sind hinter beiden Toren die eigene Kurve, also da kann man jetzt nichts groß entscheiden, aber da gab es mehrere Fälle und auch eins bei der EM noch, wo es auch so war. Genau, ich glaube, die Schweizer gegen die Polen hatten auf die eigene Kurve geschossen und auch es nicht geschafft. Ja. Was bei mir von der EM sich in der Erinnerung festsetzen wird, ist auf alle Fälle, dass es die EM der Feelgood-Stories ist. Also, ob du da Island hast, die bis ins Viertelfinale kommen, die Mannschaften von den Inseln, die da fanmäßig auch viel Rambazamba gemacht haben.
Ja.
Ja, also eigentlich alle. Ob das Wales war, ob das Schottland, nee, Schottland war ja nicht dabei, Wales oder hier Nordirland oder die anderen Iren oder England, die haben ja alle Rambazamba gemacht.
Und Wales ist auch noch richtig weit gekommen, ne?
Also. Ja, die haben unentschieden gegen den EM-Sieger gespielt.
Ja, in der regulären Spielzeit.
Ja, oder war das Wales oder Irland? Ich glaube Irland. Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren sehr viel Überraschungen dabei, so.
Ja. Genau. Im Nachtrag kann ich jetzt nochmal so ein bisschen das mediale Feedback geben. Also,
habt ihr dieses, mehr Kamera-Dingsbums irgendwie genutzt? Also,
nee.
ARD und ich glaube auch ZDF haben ja Möglichkeit geboten, irgendwie Trainerkamera, dann hier Spider-Cam Taktikkamera etc. das zu gucken, aber halt auch nur auf der Website. Ich weiß gar nicht, wie es.
Ja, habe ich nicht wirklich genutzt.
Also ich weiß nicht, ob es auf der App im Apple TV auch die Möglichkeit gibt.
Das, aber nee, ich glaube auf dem Smartphone. Ich hatte das irgendwie bei der WM, gab es das ja schon mal, ne? So mit hier Mehrwinkel und so weiter. Mhm. Das hatte ich damals irgendwie kurz ausprobiert, aber was, diese M muss ich sagen, denn, kein einziges Mal.
Was ich mich denn immer frage, dass wenn sie so auch so bei anderen, generell bei so Sportevents ist es zum einen erstmal immer eine Mega-Leistung irgendwie.
Zeit, ne?
Ja. Dass die da ja, das ist was passiert und irgendwie eine Sekunde später siehst du schon die Zeitlupe. Also das sind wirklich Leute, die sich nur darum kümmern, die dann irgendwie Knöpfchen drücken, wenn irgendwas Spannendes passiert, die dann da Zeitlupe aufnehmen und dann wird es eingespielt.
Die Workflows würde ich gerne mal sehen, wie das
funktioniert. Ja, und dann frage ich mich aber auch immer so, also dann mach doch irgendwie, wenn es jetzt irgendwas nicht so Spannendes war und irgendwie so zweite Wiederholung gezeigt wird, dann nur noch so Bild in Bild irgendwie, glaube ein kleinerer Bildschirm hat auch nicht so viel davon, aber dann siehst du eben noch, oder sieht zumindest der Zuschauer noch so nebenbei das andere Geschehen.
Ja. Was mich ab und zu genervt hat oder öfters mal nervt, ist ja dadurch, dass es eben diese Weltregie ist, wie sie es immer nennen, und ab und zu eben dann die Zeitlupe eingespielt wird, obwohl da irgendwie regulär in der regulären Spielzeit gerade was extrem Spannendes passiert.
Ja,
dann die Aktion, das nervt tierisch.
Ja, das gibt's bei Formel 1 auch ganz oft irgendwie. Ist gerade irgendwie, zeigen irgendwie Spitze und aber weiter hinten im Feld ist gerade spannendes Duell um einen anderen Platz und ja.
Oh, genau, das ist halt so eine Einheitsregie. Mhm. Von denen, dass die Bilder ausgewählt werden, was jetzt gerade gezeigt wird. Die Sender machen da ja quasi bloß noch den Ton drauf.
Mhm. Ja.
Das ist aber halt auch so ein bisschen das Problem, dass das bei fast allen Fußballveranstaltungen dieselbe Firma macht. Also ob das UEFA ist, ob das FIFA ist, ob das, ich glaube, zum Teil sogar Bundesliga ist, ist das immer derselbe Auftraggeber, der das macht.
Da gab es ja jetzt auch paar Änderungen, was die Ausstrahlungsrechte gab bei der Bundesliga. Ich glaube, irgendwie Eurosport darf jetzt ein paar Spiele zeigen. Aber auch, glaube ich, auch in ihrem Pay-TV-Dings. Und was ich bei Sat.1 verwirrend fand, da liefen ja dann zwei Spiele, liefen die dann auf Sat.1, das andere Spiel.
Stimmt, die Sat.1
gab es ja auch noch. Habe ich mich dann gewundert, warum das nicht auf ARD und ZDF geteilt war. Keine Ahnung, durften sie das nicht oder so, keine Ahnung.
Sat.1 hat sich halt einfach die Rechte für die Spiele geholt.
Ja, und da haben dann immer zwei gesprochen und das kam aber immer so kommentarlos, der Wechsel. Auf einmal so spricht da jemand anders und die so, hä, was ist jetzt? Was verpasst? Und das irgendwie das erste Mal guckst und dann denkst du, hä, da war doch gerade eine andere Stimme? Ja.
Genau, ja, das waren halt oft diese Spiele um Platz 3, wo ich oftmals dann gedacht habe, schade ARD oder schade ZDF, aufs falsche Spiel gesetzt.
Und was ja auch immer wieder schön ist, die andere Kommentarspur für was ist das, Stumm oder Radio, Radiospur, ne? Wo dann nochmal ein anderer Kommentator sitzt, der ja das dann machen muss, also können muss und eben auch die ganze Zeit erzählen muss, was passiert und keine Zeit dafür hat, irgendwelchen Quatsch zu erzählen.
Ja.
So wie andere.
Genau. Also generell vom Insgesamten fand ich, das, was das ZDF gemacht hat, in der Vorberichterstattung und in der Nachberichterstattung besser als bei dem ARD. Ja. Auch wenn Stani, war eher ein bisschen nervös an der Taktiktafel immer.
Aber war ulkig. Vor allem so dieses Ping-Pong an Sprüchen, Stani und die beiden Ollis, das fand ich echt, war echt gut.
Ja. Hat aber halt auch einen schweren Fußstapfen, finde ich. 2006 hat es ja der Jürgen Klopp gemacht beim ZDF und dann 2010 beim RTL, bei der WM 2010, da gab es ja einige Spiele, die beim RTL waren und da hat Jürgen Klopp auch nochmal das gemacht und das fand ich damals extrem beeindruckend, beides Mal. Also wie er verwinkelte Spielzüge wirklich verständlich machen konnte und zum Beispiel auch mal erklärt hat, ja, was ist Gegenpressing und sowas und ja, wie verschieben die Ketten.
Das war schon sehr interessant. Ja, ich glaube, Fußball hat er begriffen.
Genau. Da hatte ich ja auch das Buch letztens hier vom Libero zur Doppelsechs, wo auch nochmal die Taktikgeschichte vom deutschen Fußball so ein bisschen aufbereitet wird. Genau, dann, ja, also auf Empfehlung kann ich ja jetzt nicht mehr wirklich sagen, was ja vorbei ist. Aber was mir wirklich gut gefallen hat, war das EM-Studio von den Rocket Beans. Die hatten eben auch Tobias Escher zu Gast als Taktikexperten jedes Mal und Felgenralle, also Ralf Gunesch als ja Praxisexperten, der Spielererfahrung hat. Die haben ein extrem gutes Niveau angeschlagen, fand ich, zu jeder Sendung. Die haben halt zwei Sendungen pro Woche gemacht und immer so die bisherigen Spiele dann ausgewertet und so einen Vorblick gemacht. Ja. Und den Rasenfunk, den muss ich jetzt echt nochmal loben. Also der Max Jakob Ost, der das ja macht, der hat sich von Anfang der EM bis zum Ende jeden Tag hingesetzt und hat jeden Tag eine Sendung gemacht, mindestens 30 Minuten hat er Rasenfunk-Kurzpass gemacht und hat die Spiele vom vorigen Tag ausgewertet und so ein bisschen eine Vorschau gemacht oder halt, wenn gerade mal spielfreie Tage waren, irgendwas anderes besprochen. Er war extrem fleißig, also Hut ab, muss ich da sagen. Ja, genau. Freut ihr euch denn schon auf die WM in Russland?
Ja, vor allen Dingen dann die nächste, also die WM danach, oder war das EM?
Die EM danach ist hier über Europa verstreut.
Okay, irgendeine, ich glaube, die WM danach oder so ist ja dann
Katar.
Katar.
Da gab es ja auch schon einige Leute, die sagen konnten, die gesagt haben, hier, ja, das war quasi die letzte schöne, also aus Fansicht schöne EM oder WM, die wir jetzt erstmal haben werden.
Ist nicht irgendwann auch in irgendwo Südamerika demnächst noch was?
Nö, in Südamerika ist ja hier Olympia jetzt. Also Brasilien, Rio.
Die Fußballspiele kennt Siri übrigens. Jetzt gefragt, also wann spielt Deutschland, hat sie dir irgendwas von olympischen Fußball erzählt im August? Und ich so, aha, nee.
Ja. Da kann man wirklich so ein bisschen den Untergang des Fußballabendlandes ausrufen, von wegen. Da geht's jetzt eher erstmal bergab, was so Fankultur angeht. In Russland wird das zwar auch weniger sein, gerade was Hooligan-Sachen angeht. Da gab es ja am Anfang von der EM so ein bisschen ein paar Probleme, die sich dann zum Glück durch Ausscheiden der entsprechenden Mannschaften gelöst haben. Ja, aber wahrscheinlich werden die sich das in Russland ja gar nicht trauen, weil irgendwie, da gab es glaube ich schon Ansagen, dass die dann direkt in den Knast kommen. Ja, in Katar, da kommen auch nicht alle hin auf alle Fälle. Das ist auch eher wahrscheinlich dann so ein Reichenturnier.
Kann gut sein.
Und wenn es über ganz Europa verstreut ist, die nächste EM, hat halt Vorteile und Nachteile.
Ja, genau.
Vorteile für die in den Ländern, wo das ist, dass man doch mal ein paar Spiele in der Nähe hat, aber Nachteile halt für wirklich Fans von einer Nationalmannschaft, die da auch hinterherreisen wollen.
Das stimmt allerdings. Aber ich glaube, so diese extrem Hardcore-Fans, die da wirklich jedes Spiel sich anschauen, die wird das irgendwie nicht aufhalten.
Ja. Gut, dann war es das mit dem Thema EM.
Für die worauf ich eigentlich hinaus wollte, die nächsten WMs alle noch von der Zeit her anschaubar so. Genau, die USA hatte sich für die WM 2022 beworben.
Aber die waren doch erst, oder?
Und 90 da wäre es ja dann schwierig, so von den Zeiten her, das zu gucken, irgendwie. Ich weiß noch, hier 2000...
Südafrika?
2 oder so? Nee, nicht Südafrika. In, wo
Südkorea... 2 war Portugal, oder? Achso, nee, das war... 4 war Portugal.
Ja, Südkorea oder irgendwas. Ja, da gab es ja noch irgendwie um die Mittagszeit rum immer Spiele. Auf jeden Fall wusste ich irgendwie, das...
Stimmt.
Kann ich mich noch erinnern, dass wir immer sehr erpicht waren, schnell aus der Schule kommen zu können, um die Spiele sehen zu können.
Genau. Und bei der letzten WM war es ja so, dass es ziemlich spät erst losging.
Mhm. Genau, schon da ging irgendwie, da habe ich, glaube ich, nach dem Wir oder wo, also beim Finalspiel habe ich dann überlegt, so, gehe ich jetzt irgendwann ins Bett oder was mache ich? Und dann wurde es relativ spät. Dann dachte ich so, ja, okay, dann kannst du jetzt auch wach bleiben. So die 1-2 Stunden Schlaf machen es dann eher
meistens auch nicht
nur noch schlimmer. So.
Ja, genau. Beim olympischen Fußballturnier ist es ja dann eher so ein bisschen Throwback. Also ich habe die Zeiten gesehen und mich direkt an vor 2 Jahren erinnert gefühlt. Weil da ist es auch wieder so 1 Uhr Spiele und 3 Uhr in der Nacht Spiele und ja. Mhm. Genau. So. Als nächstes kommt jetzt dann ein Thema, was wir schon mal hatten. Und zwar, das hattest du ja letztes Mal als Serienupdate mitgebracht, Patrick. Mhm. Den Londoner Spion, den London Spy.
Mhm.
Ja.
Und hast du dir zu Gemüte geführt?
Ja, ich hab's geguckt.
Und das Fazit lautet?
Also ich überlege gerade, wie wir das anfangen. Also ich will ja jetzt nichts hier irgendwie von der Handlung machen.
Kannst du ja erstmal erzählen, worum es ging, weil mir sagt jetzt der Name ist gar nichts.
Ja, wenn man erzählt, worum es geht, ist halt auch schon so ein bisschen schwierig.
Britische, amerikanische Thriller-Miniserie, okay.
Ja, also sind ja bloß 4 oder 5 Folgen. Wie viel waren es denn?
5.
Ja, 5 Folgen, alle eine Stunde, also ja.
Ziemlich schnell durchgebinged.
Nee, ich habe das eher so gemacht, wenn es weniger ist, mache ich das immer so, dass ich mir das meistens so ein bisschen aufstrecke.
Ah, okay.
Damit ich da so ein bisschen
mehr genießen kann.
Längere Freude davon habe, ja.
Okay.
Ja, also was ich sehr bemerkenswert finde bei der ganzen Thematik, weil so ein bisschen um Spione und sowas geht's ja und um irgendwelche geheimen Verschwörungen oder so, wie man sagen will. Ich fand's sehr bemerkenswert, wie viel Zeit die sich genommen haben. Weil im Endeffekt fühlt sich's an wie ein 5 Stunden langer Film.
Ja.
Und ist extrem ruhig erzählt, also
völlig unaufgeregt, ne?
Ja, es kommt keine Hektik oder sowas auf, also ein sehr bedächtiges Erzähltempo. Ja, und ja, generell, die Stimmung hat mir sehr gut gefallen.
Mhm. Auch so von der Ästhetik her, ne? Irgendwie schon einen besonderen Touch. Ja.
Sehr hübsch, genau. Sehr hübsche Ästhetik. Ja,
wie weit alles in allem hat es dir gefallen oder bist du eher so...
Nö, mir hat es sehr gut gefallen.
Okay, super.
Und nachdem ich jetzt zu Ende geguckt habe, verstehe ich auch deinen Einwand von wegen, was ist denn jetzt mit einer 2. Staffel?
Mhm.
Weil irgendwie da fehlt noch was.
Ah, der Hauptcharakter hat den Q in den letzten beiden Bond-Filmen gespielt.
Ach so, der ist das.
Ja, Ben Whishaw oder wie man ihn ausspricht. Irgendwie kenne ich den Namen und gerade mal nachgeguckt. Nebenbei, wo wir bei kurzen Serien waren, morgen höre ich auf, kann man seit längerem jetzt schon auf Amazon nochmal gucken.
Hm.
Okay.
Ja. Was ich noch lustig fand, war, dass die alle in so einem Akzent reden, wirklich.
Mhm.
Also, ja, in so einem hier. Ist das London-Akzent oder?
Ja, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Glaub schon, ja.
Und auch krass, dass man eigentlich die komplette erste Staffel so ein bisschen erstmal an der Nase rumgeführt wird.
Ja, ne?
Die erste Folge.
Kurz vor Schluss kriegst du irgendwie so erst so richtig mit, worum es geht. Mhm. Kurz bevor irgendwie alles vorbei ist. Und dann denkst du gerade, ah, okay, jetzt steige ich einigermaßen durch. Und dann ist halt vorbei.
Ja, von daher kann man vielleicht mal kurz anreißen, was in der ersten Folge passiert.
Du, mach mal ruhig.
Ja, weil wir lernen halt, wie heißt der denn überhaupt gleich?
Der Daniel Edward Holt?
Ja, genau, der Daniel, den lernen wir kennen. Der scheint irgendwie so ein bisschen so ruhelos rüberzukommen am Anfang. Wie er durchs Nachtleben geht und dann bis früh am Morgen durch diese Disco durchgeht und dann noch ja irgendwie ruhelos da durch die Stadt wandert. Sieht man ja am Anfang. Mhm. Und dann lernt er Alex kennen. Mhm. Das ist so ein, ja, er stellt sich ja vor als Bankenmitarbeiter.
Ja, genau.
Ja, und fängt damit eben so eine hier Beziehung an. Also er ist halt homosexuell. Hm. Also der Daniel, Dave, wie hieß er?
Daniel, ja.
Ja, der Daniel ist halt homosexuell und das Lustige ist ja, dass der Alex das erst entdeckt, seine Homosexualität. Ja, und dann erleben die so ein bisschen was und auf einmal ist der Alex halt verschwunden.
Hm.
Genau. Dann findet er noch diesen Raum am Ende von der ersten Folge.
Ist das noch die erste Folge?
Ja, den Raum findet er noch am Ende von der ersten Folge.
Hm.
Im Englischen heißt das Ding ja die Attic. Was ist denn da die Übersetzung davon?
Bitte, jetzt habe ich es akustisch nicht.
Die Attic, sagen die da dazu. Ist das einfach bloß Dach, Bodenkammer oder?
Atelier?
Ja, ich würde auch, auch eher irgendwie Atelier sagen. Dachboden sagt man, glaube ich.
Dachboden. Viel bekannte Gesichter, als ich das so für so eine britische Serie gehört. Und auch einer von Game of Thrones dabei.
Den Jim Broadbent, der spielt da auch mit, den hat man, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal gesehen, das ist ein bekanntes Gesicht.
Ja.
Ist das der Alte?
Ja, der
Alte. Ja.
Der Cast, alles in allem, finde ich, sehr gelungen ausgewählt. Also man kauft denen das schon ab, den einzelnen Rollen, die spielen das gut und passen da auch rein. Weißt du, das hat man ja manchmal irgendwie, dass es irgendwie so überhaupt nicht dazu passt. Aber hier finde ich das echt gelungen.
Ja, genau. Sehr gut erzählt. Also es ist wirklich eine Schauempfehlung und mit 5 Stunden ist man da ja auch ziemlich schnell durch.
Ja.
Genau. Das ist eine BBC-Produktion, oder?
Richtig.
Ja.
BBC Two, ja.
Die machen ja viel gute Sachen.
Mhm.
Genau, dann haben wir jetzt noch ein Serienthema. Ja.
Mhm.
Ja, noch ein Serienthema, was ich jetzt mitgebracht habe, haben wir jetzt, und zwar Stranger Things. Das ist die neue Serie, die jetzt auf Netflix rausgekommen ist, geht über 8 Folgen, 3/4 Stunde und ja, ist so ein bisschen in die Mystery-Thriller-Richtung.
Also meine Twitter-Timeline findet das gut.
Ja,
ist immer so ein Zeichen, wenn also für mich ist das immer ein gutes Zeichen für Serien und Filme, wenn so verschiedene Leute in meiner Timeline, wo ich auch weiß, dass die sich nicht kennen, und auch so verschiedene Interessengebiete haben und dann sagen so, voll gut, merke ich immer, okay, dann scheint das tatsächlich auch gut zu sein.
Ja, ist ziemlich gut. Sehr gut. Ich hatte, ja, am Freitag, wo das kam, habe ich gedacht, ja, guck's mal rein. Wenn es dir nicht gefällt, hast du halt eine Folge geguckt und dann ist gut. Und ja, und dann habe ich am Freitag schon fast, ja, 6 Folgen gesehen und hatte dann am Samstag noch 2 übrig. Also ich bin jetzt quasi schon durch damit.
Und ist empfehlenswert, meinst du,
ne? Ja, ist empfehlenswert. Aber auch hier möchte ich eigentlich nicht so richtig erzählen.
Nicht so viel verraten, ja, so macht viel
verraten.
Sinn.
Ja.
Macht Sinn. Werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Auf Netflix, sagtet ihr? Cool.
Am Anfang verschwindet halt ein Junge, also... Naja, wie will ich denn das vergleichen? Ich weiß nicht, ob man das mit hier so ein bisschen mit Twin Peaks vergleichen kann, wo es halt am Anfang auch um den Mord geht und dann aber schnell sich doch was anderes dann draus entwickelt. Und hier ist halt der Aufhänger, dass erstmal dieser Junge verschwindet. Ja, und dann verstricken sich halt immer mehr Dinge und es wird ziemlich mysteriös.
Okay.
Genau. Gerade gelesen, dass der junge Han Solo-Darsteller feststeht.
Ja.
Und zwar Alden Ehrenreich, wie auch immer man ihn ausspricht. Dann. Zuletzt mitgespielt in Hail Caesar, Beautiful Creatures. Und ja, mal gucken, wie gut er das macht. Sagt mir jetzt erstmal so gar nichts. Ist aber so alt wie ich, also 89 und ja. man zieht weiter mit diesem Ding, wir setzen auf unbekannte Darsteller, auf frische Gesichter.
Ja. Ja, also wenn du gerade jetzt noch diese News bringst, kann ich ja auch noch mal kurz, wobei das eher, ja, eher mehr gerüchthaft noch ist als in den News. Das, was du letztens auf Facebook ausgegraben hattest, von wegen, ja, also Dr. Who, es könnte sein, dass es vielleicht hier der 13. Doktor quasi der 11. Doktor ist. Und
genau,
ja,
dass sie dann irgendwas drehen und ja, Matt Smith nochmal wiederkommt. Und also unabhängig davon, was dann passiert, also wäre allein schon spannend zu sehen, wie sie das dann erklären, wie sie das dann in die Story reinbringen, ja, also in die, wie sie das dem Zuschauer verkaufen.
Meine, also, ich habe ja eine Arbeitstheorie gerade.
Gut rüberkommt. Ja. Und zwar?
Also meine erste Theorie ist Moffat Lies, was halt immer zutreffen kann. Und wenn Moffat nicht lügt, dann würde ich mir es so vorstellen, das hatten die ja in der letzten Staffel schon so ein bisschen aufgebracht, dass der Doktor so überlegt, warum habe ich denn jetzt das Gesicht? Warum habe ich jetzt gerade das Gesicht rausgewählt? Weißt du, wie das, dass sie es so drehen? Er hat den Sinn, warum er das Gesicht hat, noch nicht wirklich gefunden. Und erst wenn er quasi das Problem löst, was damit verbunden ist, dann kann er weitergehen. Dass es sowas ist. Dass er irgendwie ein Gewissen bereinigen muss. Und wenn das dann aber getan ist, dann, ja, dann kann er weitergehen erst.
Ja, schon.
Ja. Als nächstes haben wir wieder eine traurige Meldung.
Ja, eine von viel zu vielen diesen Jahr.
Es reicht nicht wirklich ab.
Ja, so ein bisschen zu erwartend war, Bud Spencer ist verstorben. war aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ja, sicherlich auch nicht mehr der Gesündeste. Wie alt ist er geworden? Ich glaube
84 oder so? 87?
29.
87, ja.
Ja.
Mhm. 87, ja.
Und ja, passenderweise war ja auch dieses Jahr, Anfang des Jahres, ein deutscher Synchronsprecher verstorben.
Mhm.
Tja. Ja. Ich habe das dann zum Anlass genommen, mal noch ein paar Filme davon zu gucken. Es gibt ein paar, einige sogar in HD auf YouTube, also unter anderem die Miami Supercops.
Cool.
Und da, also ich habe nochmal, weil ich mich halt gewundert habe, so, nu, warum gibt's das so viel und immer noch? Warum das irgendwie nicht gelöscht oder so? Ich weiß nicht, ob da, also zum Teil steht wohl auch bei dem einen in den Kommentaren, dass irgendwie mit einem Ton getrickst wird und der Content-ID-Filter dadurch, also der Automatismus ausgetrickst wird. Oder da sitzt halt beim Zensor einer, der die Filme auch
macht. Bud Spencer-Film ist.
Wegguckt, so. Oh, ja, ja.
Ja, genau. Doch ein integraler Bestandteil von der Kindheit und Aufwachsen Fehler.
Ja.
Denke ich mal. Mhm. Ist halt auch im Fernsehen immer allgegenwärtig irgendwie gewesen.
Genau.
Mhm. Vor allem an der Seite von Terence Hill noch, ne?
Mhm. Ja, genau.
Bilderbuch-Duo.
Kabel 1 gerade oder Tele 5 und ja, Sat.1 auch manchmal hatten ja öfter mal da auch Filme gezeigt.
Genau, mhm. So. Wenn mich einer fragt, so, was würdest du mit Kabel 1? Ja, dann Bud Spencer mhm. und Terence Hill Filme, die da sehr häufig kommen.
Ja.
Und tatsächlich auch so Filme, die ja eigentlich oftmals relativ einfach gestrickt sind, aber sehr unterhaltsam gemacht sind und ja, mhm. die hauen sich zwar immer fleißig, aber es fließt nie Blut oder so, das stirbt selten mal jemand. Mhm. Und wie man so schon sagt, Unterhaltung für die ganze Familie.
Mhm. Ja. Und auch gute Synchronarbeit geleistet.
Ja. Also so ein paar, wo irgendwie mal andere Sprecher sind, beziehungsweise habe ich auch eine restaurierte Fassung von Nobody ist der Größte. Da sind so ein paar Szenen zwischendurch. Mhm. Da haben die anderen Charaktere kurz eine andere Stimme. Das sind zum Glück nur so ein, zwei Szenen am Anfang. Mhm.
Ja, also überwiegend wurde eben von diesem, wie hieß er, Wolfgang Hess, glaube ich, oder so, gesprochen. Aber da gab es noch zwei andere, die da irgendwie ab und zu oder sehr selten mal synchronisieren durften. Mhm. Aber das ist dann schon immer ein bisschen ungewohnt, ne?
Mhm. Ja.
Passt einfach nicht.
Mhm. Aber auch hier geschrieben gut halt, die Synchronisation.
Ja, ja. Lustige Sprüche irgendwie sich ausgedacht und war echt schön.
Ja. Ja, bei mir als hauptsächlich für Fäuste mit Einhalt, für ein Halleluja und sowas im Hinterkopf. Dann gerade noch die mit dem kleinen Außerirdischen.
Ach, das war cool, ja.
Das war lustig.
Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen, ne?
Mhm.
Sie nannte ihn Lücke, fand ich cool.
Ich guck gerade mal relativ das doch Krokodil. Groß aufgeteilt, die Synchronsprecher, Arnold Marquis und Martin Hirte, Marquis 10 Filme und Hirte 7 Filme gesprochen.
Mhm. Das Krokodil und sein Nebpferd, auch noch so ein toller Film.
Richtig gut. Plattfuß am Nil, fand ich auch richtig lustig.
Mhm.
Da gab es schon den einen oder anderen.
Und dann gab es noch einen, ich weiß gar nicht mehr, ist das zwei Asse Trumpfen auf, wo sie auf dieser Insel sind und da irgendwie versuchen, über die Runden zu kommen.
Ja.
Wo sie dann auch diesen einen Chinesen treffen, der denkt, es ist immer noch Krieg.
Ja, ja. Ich glaube, das war das. Ja. Zwei Asse trumpfen auf.
Und da denken sie, das ist Falschgeld und ja, aber am Ende ist es echtes Geld.
Ja. Dieser Geheimbunker, den sie dann finden, ne?
Genau.
Ja, ich mag sehr zwei außer Rand und Band, wo sie eigentlich zwei so dahergelaufene sind, die so sich so durchs Leben hangeln und eigentlich einen Geldtransporter überfallen wollen. Und dann in eine Polizeiwache rein stürmen und dann so und dann halt Polizisten werden. Wo auch der Polizeichef die Synchronstimme von sonst immer Fred Feuerstein hat, auch sehr passend synchronisiert. Wo sie dann irgendwie in der einen Szene da die Autotüren abgefahren bekommen und dann fährt er wieder hin und sagt, was ist denn da passiert? Ja, auf Sommerbetrieb umgestellt.
Schon gut. Ja. Schöner Klamauk.
Ja. Mhm. Letztens beim Seppen bin ich auch wieder über so einen Buddy-Film gestolpert, aber noch bevor das mit der Todesmeldung kam, irgendwann. Mhm. Also da war auch einer von den, glaube ich, weniger Bekannten. Da sind sie zwei Brüder und machen ständig irgendwas im Casino rum.
Ah, ich erinnere mich. Oh, ich wüsste jetzt aber nicht mehr.
Was ich, glaube ich, sogar sowas mit Karten zählen und sowas darum machen.
Wüsste ich jetzt nicht. Was waren...
Ich glaube, der heißt Zwei sind nicht zu bremsen. Ich gerade so vom Filmcover her und was bei Wikipedia steht, könnte das passen.
Was waren die die letzte beziehungsweise die neueste Produktion, die ihr euch angeschaut habt mit Bud Spencer?
Also den, welchen ich dann auch geguckt habe, war Miami Supercops. Da sieht man schon so ein bisschen auch, das ist ein älterer Film.
Von 85 oder 84, ja. Mitte der 80er.
Ansonsten halt von Terence Hill, einen der Lucky Luke-Filme.
Achso, klar. Hattet ihr Miami diese
85.
Mord ist mein Geschäft, Liebling? Habt ihr das Teil gesehen?
Nee.
Da hat er auch, glaube ich, einen kurzen Auftritt, wenn ich mich recht erinnere. Das war so eine deutsche Produktion, ne? Hier, Mord ist mein Geschäft, Liebling.
Ja, stimmt. 2009, ja.
Und da war er auch dabei, hier mit Rick Kavanian, Nora Tschirner und so weiter. Und da ist er auch so kurz 2009. Zu sehen.
Okay. Ja. Ansonsten von 96 zwei Fäuste, vier Engel mit zwei Engel mit vier Fäusten so rum. Und dann gab es irgendwie noch so eine Serie, wo sie irgendwie selber da waren. Der Aladdin-Film mit ihm noch sehr spät.
Stimmt. Das war, glaube ich, in meinem Geburtsjahr. Aladdin 86.
Ja.
Ja, für sehr viele nette Stunden Unterhaltung gesorgt.
So. Genau. Jetzt haben wir als nächstes ein Spiel. Was Leute dazu bewegt, rauszugehen.
Ein
das Spiel. Das ist nicht nur ein Spiel. Ja, Lebenseinstellung.
Es ist, wie habe ich heute gelesen, wir werden darauf einmal als historisches Ereignis zurückblicken. Mhm. Pokémon Go, ging, ich glaube, letzte Woche an den Start in Neuseeland, Australien und auch später in den USA. Und ja, ist die ja, ein Augmented Reality Spiel von Niantic bzw. Nintendo, und ja, wer Ingress noch irgendwie auf dem Plan hat, kennt, das ist quasi das in etwas einfacher und eben mit Pokémon. Man geht raus, kann Pokémon sammeln, kann so an, ja, meist irgendwie Statuen oder irgendwelche besonderen Gebäude, öffentliche Plätze, Kirchen, irgendwas. Gibt so Pokestops. Kann man dann, ist wie so eine, ja, aufgehängte Drehscheibe, so ein, dreht man einmal, also wischt man einmal drüber und dann dreht sich das, dann fallen da meist Pokebälle oder irgendwelche anderen Items raus. Und eben beim Umherlaufen kann man dann Pokémon einfangen, bisher nur einfangen, kämpfen dagegen noch nicht. Das kann man dann in den Arenen machen. Ich habe, also hier bei mir ist so Pokestop und Arena-mäßig nicht so viel los für Dorf, wenn ich das so in Berlin gestern gesehen habe. Aber dafür habe ich hier gleich vor meiner Haustür eine Arena, so ein Trafohäuschen. Und wenn ich zum Einkaufen fahre und auch zum Weg zur Arbeit, so ein paar Stops, wo ich vorbeikomme, dann in dem Ort, wo meine Firma auch ist, wo ich arbeite, da liegt auch so, ja, mehr oder weniger auf dem Weg so ein, zwei Punkte, wo ich vorbeikomme. Und ja, das ging jetzt ziemlich durch die Decke. Und Nintendo, ja, war wahrscheinlich selber etwas überrascht von dem Erfolg. Also, dass es irgendwie erfolgreich wird, hätte man sich ja schon ein bisschen denken können, aber ich glaube insgesamt, ist dann jetzt doch mehr durch die Decke gegangen. Und natürlich haben sich dann alle, also auf Android halt sowieso irgendwie von irgendwoher die APK dafür geladen, alle anderen auf iOS haben sich mal schnell, mal eben schnell dann sehen, noch nicht hatten, entsprechend anderen iTunes-Account geklickt und dann die App geladen. Das ist auch relativ einfach, also irgendwie schnell einen Account geklickt, einmal umtragen, App laden, wieder umtragen, dann geht das. Und hier bei mir im Ort, so 20.000 Einwohner halt, da hatte ich es dann genau Freitagabend oder Nacht, als ich nach Hause kam von Arbeit, dann gesehen, so, nanu, da haben wir hier in einem Pokestop ein Log-Modul installiert, wo dann, also ja, man kann so Module installieren, bisher gibt's das Log-Modul, und damit werden dann eben, wird versprochen, dass mehr Pokémon erscheinen in einem bestimmten Radius.
Mhm.
Und dachte auch, fest mal gucken, und da gingen dann gerade drei Jugendliche ab und dann war es gerade auch schon alle, ich sag so, ist ja schon wieder alle hier, ja, kommt gleich ein neuer. und eine Minute später kam ein Auto und dann sagten die, ah, guck mal hier, die waren gestern auch schon hier. Ich so, okay, und es ist halt an so einer Kirche ging, was so ein kleiner Parkplatz, und dann hielten die da auf dem Parkplatz, sind aber auch nicht ausgestiegen, sondern saßen einfach nur im Auto. ein Mädel, was vorbeifuhr auf dem Rad, hatte auch Pokémon auf dem Smartphone gerade an, und
es wäre jetzt interessant dann, für diese ganzen Foodtruck-Betreiber, oder? Die müssen jetzt einfach nur gucken, wo so beliebte Spots sind.
Ja, genau.
Ja, sich dann hinsetzen. Hinstellen.
Und er ist auch schon am Freitag, also irgendwann letzte Woche, Donnerstag oder Freitag, ein Video schon gesehen, wo bei den Staaten einer rumgelaufen ist an einem öffentlichen Platz und alle Leute, die vorbeikamen und irgendwie Handy in der Hand hatten, gefragt hat, are you playing Pokémon Go? Pokémon Go, und relativ erschreckend viele Ja gesagt haben. Ja. Auch zwischendurch irgendwie Polizist, so, ja, hier, ich spiele auch. Und so total krass. Also es
gibt ja auch die lustigsten Meldungen, ne? So von wegen überfallen, ausgeraubt beim Pokémon Go-Spielen.
Ja.
Vor allem diese eine Meldung fand ich ziemlich skurril, wo der eine dann wahrscheinlich in irgendeiner verruchten Ecke unterwegs war, nachts, und dann irgendjemanden auch mit einem Smartphone in der Hand gefunden hat und dann hier fragte, willst du ein Battle?
Ja.
Und dann irgendwie angestochen wurde, also irgendwie im Messer verletzt wurde, okay, und erstmal weitergespielt hat.
Ja, hier bei uns sind welche wohl auf dem Truppenübungsplatz von der Bundeswehr gelatscht und haben auch irgendwie sämtliche Hinweise ignoriert. Und was man vielleicht auch gesehen hat, machte jetzt auch gestern, vorgestern die Runde ein Video, ich glaube von New York, vom Central Park.
Ah, habe ich gesehen, ja. Totales
Menschen
Chaos, ne?
Massen ausflippen und losrennen einem Pokémon und wegen einem genau, wegen einem Spiel. Also was war, glaube ich, ein Aquana? Es ist so ein, es gibt so verschiedene Viecher. Es gibt, glaube ich, jetzt momentan nur die ersten 151 aus den ersten Editionen. Und da gab es unter anderem so ein Evoli, und wenn man dann den verschiedenen Entwicklungssteine gegeben hat, hat sich das dann zu einem entsprechenden Typ-Pokémon weiterentwickelt, und wäre Wasser, Elektro oder Feuer. Und eben dieses Wasservieh, deutschen Aquana, im Englischen Vaporeon. Und deswegen rennen die alle los, und nicht so, wenn es jetzt irgendeins von den Legendären wäre oder irgendwie Mew oder Mewtwo, würde ich so halbwegs verstehen, aber das wäre wirklich die Bekloppten, rennen die da los und sie denken, es ist sonst was.
Ja. Also ich habe gestern meine erste Tourmal gemacht, wo ich einkaufen war. Und ja, also ich muss mich erstmal noch ein bisschen reingewöhnen.
Ich habe
Ich lief jetzt noch nicht so gut.
Saturn Mediamarkt, in dem einen Saturn schon gleich im Eingangsbereich mit so einem Pokémon Go Aufsteller hier Akku
laden. Ja, das wäre meine nächste Frage
mobile Akkus
gewesen. Ob ihr mit eurem
bei dem einen Mediamarkt auch so Powerbanks relativ ausgedünnt, das eine Regal da.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen, ob ihr hier mit der Powerbank direkt loszieht, weil ich habe es kurz mal installiert, nur um so auszuprobieren, wie und wo und da kannst du halt schon, ne, deinem Akkustand da beim Minimieren
zusehen. Ja, also durch das schon GPS krass. Und alles zieht das ja ordentlich. Auf iOS 10 ist leider ist das RR ein bisschen kaputt, also macht kurz die Kamera an und sagt so, nee, da geht irgendwas nicht, magst du es wieder ausschalten, oder dann kannst du es halt ausmachen, hast du normal so eine künstliche Umgebung. Ansonsten funktioniert das auch ganz zu Anfang, war sie noch recht verbuggt, dass man diesmal, wenn man dann die App abgeschossen hat, weil irgendwie die Server nicht gingen, musste man seinen Google-Login wieder neu eingeben.
Ja.
Das war ein bisschen nervig.
In dem Zusammenhang gab es ja auch irgendwie eine Besonderheit, ne, mit diesem Google-Login in der
angeblich will das Spiel Vollzugriff auf den Google-Account, halt irgendwie ein Fehler, wahrscheinlich vergessen bei der Final rauszuwerfen, wir haben dann auch gesagt, so, das war so nicht gedacht und geht auch prinzipiell nicht, also dass da irgendwie ein Ding Vollzugriff auf dein Google-Konto hat, geht generell nicht.
Haben sie auch gleich gehoben, ne, mit einem Update.
Ja, genau. Und jetzt läuft es einigermaßen. Es gibt immer wieder einen Ausfall. Gestern war ein größerer Ausfall. Irgendwie DDoS-Attacke war auf die Server.
Das war halt frustrierend, weil das gerade zu der Zeit war, wo ich mal losgegangen bin, um einzukaufen. Also bis zum Netto hat es funktioniert. Da hatte ich ich laufe bis zum Netto an ziemlich Wiesenflächen vorbei, wo nix war. Da war nix. Da kam einmal ein Zubat, was ich nicht gefangen gekriegt habe. Und dann aber direkt auf dem Parkplatz lief da ein Krabi rum.
Also ein paar habe ich auch schon, man sammelt auch so Eier ein, dann hat man so ein Brutmaschine, Inkubator, wo man das eben reinpackt. Gibt einmal eins, was irgendwie ewig hält, und dann so kann man noch zusätzlich erwerben oder kaufen, welche, die sich verbrauchen, und dann eben durch Laufen, ich weiß gar nicht, wann genau er da zählt, wird das eben ausgebrütet. Und wenn man dann mehrere von dem Vieh hat, dann kann man die auch verschicken, wieder zu dem Professor zurück. Und dann kriegt man irgendwie so ein, von dem Pokémon nochmal so ein Bonbon, um die dann zu sammeln, um das dann entsprechend weiterzuentwickeln oder zu verstärken. Ja, ich hab's auch profimäßig, ich hab ja diesen diese Fahrradhalterung und hab halt einfach mein Telefon an Lenker gepackt und dann Display an und immer drauf gucken.
Ab dafür,
ja. Ja, ich muss sagen, so in so einem weit rausgesuchten Modus, gerade wenn man dann mal unterwegs ist und gucken will, so im nichtstädtischen Bereich, so wo ist denn was los? Da ist dann das Problem, dass die Pokémon zu klein dargestellt sind. Du musst immer reinzoomen, was ist das jetzt? Wieder nur ein Dickdau oder ein Taubsee? ja. Und
ja, aber die Pokémon sieht man ja wirklich erst, wenn man in der Nähe ist, ne? Also davor ist es ja bloß ein Rascheln im Gras oder so.
Genau, also es gibt so immer so ein Rascheln im Gras, so irgendwelche Blätter, die da so vor sich hin fliegen, und das zeigt an, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du da Pokémon antriffst. Es gibt dann noch Rauch nennt sich das, so ein Lockstoff, der dann auf einen selber gebunden ist, sprich, irgendwie sagst du, ich fahr jetzt mal eine halbe Stunde durch die Gegend oder auch eine halbe Stunde durch die Gegend, dann werden da auch wilde Pokémon angezogen. Und ja, und jetzt auch so im höheren Level, also was heißt höheren Level, ich habe jetzt auch noch nicht so viel gespielt, wir sind da schon weiter in meiner Timeline, Level 6, da gibt's dann auch bei den Pokestops mal eher so auch andere Items außer Pokebälle. Und Nintendo hat auch gar nichts dazu rausgehauen. Also man muss sich das irgendwie alles selber zusammenreimen, wo welche Viecher und so. Es gibt so grob von Leuten zusammengestellt, so welche Pokémon ungefähr anzutreffen sind, welchen Gebieten etc. Aber ich glaube, wenn man relativ nah an so einem Pokestop ist, dann gibt es irgendwie bessere Items, habe ich das Gefühl.
Ja. Hatte erst befürchtet, bei mir gibt es bestimmt nicht so viel in der kleinen Stadt, also schon fast eher Dorf als Stadt.
Also meistens irgendwelche Figuren, Statuen, sind bei mir hier.
Es gibt auch einige Pokestops und zwei Arenen bei mir.
Haben Sie ja Sachen irgendwie sind von, also von der Datenbank her relativ gleich mit Ingress. Nicht komplett. Ich habe dann auch mal Ingress mal wieder aufgemacht und geguckt. Noch ein paar so Unterschiede. Deswegen sind so zwischendurch mal welche dabei, die wahrscheinlich von den Ingress-Leuten damals erstellt wurden. Und ja, gerade wenn man dann mal im eher städtischen Bereich ist, lohnt sich dann wahrscheinlich eher. Auch so Friedhöfe etc., da sind
Kirchen,
mal so Sachen, Kirchen, ja. Genau.
Was ich wiederum ziemlich eindrucksvoll beziehungsweise als einen aussagekräftigen Indikator finde, ist zum einen, dass irgendwie Pokémon Go mehr Daily Users als Twitter hat.
Ja, genau. Also irgendwie alles überholt. Google sucht
mehr Engagement als Nummer Facebook. Eins.
Ja. Ja,
als Facebook, das ist auch schon ein Wort, weißt du?
Ja, hat irgendwie die Nintendo-Aktie ins Unendliche hochkatapultiert. Also
die Leute verbringen mittlerweile mehr Zeit mit Pokémon Go als in der Facebook-App. Und das ist so für die breite Masse schon ein Wort.
Man muss die halt die ganze Zeit aufhaben. Es gibt noch am Ende des Monats so ein Zubehörteil, was du dir kleines Armbändchen.
So ein Bluetooth-Ding, ne?
Was du dir dann ummachen kannst und
es scheppert, wenn du irgendwie
das
an so einem Point oder wie?
Wenn du dann, wenn Pokémon in der Nähe sind, kriegst du dann per Vibration mitgeteilt, jetzt hier ist was zu fangen möglicherweise irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie genau das funktioniert, aber bisher musst du halt die App auch aufhaben, und im Gegensatz zum gab's auch schon zahlreiche Spiele, Bilder, zu den vorherigen Spielen fallen die dich nicht an, sondern du siehst die nur und musst sie dann antappen. Also es ist nicht so Mhm. Im Spiel, wo du dann durch Gras läufst und dann so immer gehofft hast, so, bitte jetzt kein Vieh, bitte jetzt kein Vieh. Das nervt. Das ist jetzt immer so, bitte ein Vieh, hier ist nichts los.
Ja.
Mhm. Ja.
Aber eine Watch Complication gibt es dafür noch nicht, oder wie?
Nee.
Weil da wäre die Uhr wahrscheinlich auch irgendwie nach 5 Minuten leer.
Das wäre ja irgendwie. Yeah. Ja. Obwohl, die wollen wahrscheinlich ihre Hardware-Teile auch verkaufen und da nicht einfach eine Uhr-App dafür noch machen.
30, 40 Euro sowas?
30, 40 Euro, Dollar, keine Ahnung, ja.
Hm. Ja, nicht gerade günstig für so ein paar Dollar Bluetooth-Ding. Aber naja, gut.
Was bei mir noch nicht passiert ist, dass das irgendwie in der Wohnung was war. Da gibt es ja immer wieder so Fotos auf Twitter, wo Pokémon auf einmal an Arbeitsplätzen oder so oder vor Rechnern oder sowas erscheinen. Aber bei mir war da noch nichts.
Ja, also ich habe halt drin, um drinnen in der Wohnung, um mich bewegen zu sein, schon Viecher gefangen. Aber wie gesagt, ich auf iOS 10 bin, da geht das AR nicht. Da hast du halt einfach nur so eine Landschaft und ja. Ja, läuft auch auf dem iPad und eben dann ist jetzt die Woche Mittwoch oder wann war es auch in Deutschland gestartet, also offiziell rausgekommen. Und sollte eigentlich auch letzte Woche schon passieren, dann haben sie dann aber das rausgezögert wegen Serverüberlastung. Und
aber diese Login-Probleme von gestern, die sind jetzt mittlerweile behoben, oder wie?
Ja.
Man kann wieder.
Das ist gerade wieder Roboter-Sounds.
Bei mir nie.
Ist das bei mir?
Nee, bei mir kann Patrick okay.
Also jetzt, ja. Jetzt ist wieder okay. Okay. Also dann kam das bei mir hier irgendwie raus. Okay.
Ja, ja. Was ich ja noch ganz lustig fand, war, dass der Tweet mit der Tabelle irgendwie hier von wegen Nintendo so 2008. Was ist ein iPhone? 2010. Was ist Android?
Ja.
Dann nochmal. Nein, immer noch nix.
Ja,
2016
ist ja
jetzt verändert, wie die Gesellschaft funktioniert.
Ja.
Ist nicht schlecht.
Nö. Ja, es ist sehr spannend zu sehen, wie Leute machen Umweg auf dem Weg zur Arbeit. Oder ich halt auf dem Rückweg von der Arbeit. Erst mal ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich so, ohne wirklich größeren Umweg zu machen, ein, zwei Pokestops bei mir in der Nähe. Und ja, es ist jetzt tatsächlich auch halt das erste offizielle Pokémon-Spiel fürs Smartphone. Und so auf Android kriegst du ja durch die offene OS-Politik relativ einfach irgendwelche Emulatoren drauf. Aber auf iOS geht das nicht so einfach. Mittlerweile gibt es einen ganz okayen Weg. Auf Builds.io gibt es einen Dienst, die eben dir anbieten gegen was war das, 10 Dollar pro Device pro Jahr kannst du dir ein Zertifikat laden und dann verschiedene Apps laden, also hauptsächlich halt Emulatoren, den bekannten GBA for iOS Emulator
und Flappy Bird.
Genau, Flappy Bird, was ja nicht mehr im App Store ist. Und noch andere Emulatoren, auch von den GBA for iOS ältere Versionen. Und was halt auch ganz nice ist, dass das GBA for iOS ja schon relativ gut gemacht ist, auch auf dem iPad läuft, Hochformat wie Querformat, auch diese Game Controller, also speziell den SteelSeries Stratos Logitech PowerShell unterstützt. Sprich, da kann man dann auch mit echten Buttons dann Spiele spielen. GBA VR hat auch Dropbox Sync, also Sync die Speicherstände, dann natürlich das Cheats etc. Und ja, kann man den Preis machen. Ich guck gerade mal noch, es gibt irgendwie noch PSP-Emulator, DOS-Emulator, NDS-Emulator, SNES, MAME und dann noch so ein paar andere Apps, irgendwie das Kodi Media Center für iOS und so ein paar andere Sachen noch, Torrent, also iTransmission und dann noch irgendwie dieses, glaube ich, russische Facebook-Ding, VK, oder wie es heißt. Und ja, habe ich jetzt, bin ich jetzt am Benutzen und Pokémon spielen.
Mhm. Ja, also Pokémon Go ist, glaube ich, jetzt dann auch wirklich das erste von den Spielen, die aus dem, ja, wir machen jetzt auch mal auf Mobile bei Nintendo rausfällt.
Ja, genau. Es gab ja auch schon jetzt irgendwie Gerüchte, dass sie angeblich Controller machen wollen. Ach genau, wo wir gerade bei sind, der nächste Knüller kam ja dann auch die Woche, haben sie verkündet und ist auch schon vorbestellbar. Und zwar haben sie es das NNES, Nintendos erste Konsole neu aufgelegt in einer Mini-Variante. Mit 30 vorinstallierten Spielen. Mhm. NES scheint November kostet, ich glaube, 70 oder 80 Euro. Mhm. Ist jetzt bei Amazon schon vorbestellbar.
Ich glaube auch schon wieder ausverkauft, weil ich gestern versucht hatte, okay, vorzubestellen und schon vorbei.
Ja, mitgeliefert ein HDMI-Kabel, USB-Kabel und ein Controller. Der Anschluss ist der Controller-Anschluss von der Wii. Also man kann auch einen Classic Controller Pro für die Wii-Konsole passt da auch, beziehungsweise kann man eben auch andersrum den diesen Classic Controller, der dann von dem Mini NES dabei ist, auch in den Wii Controller anschließen und dann damit spielen. Ja, bei den Spielen sind so die bekanntesten Sachen Mario Bros., Super Mario, Dr. Mario, Donkey Kong, Metroid, Kirby's Adventure, Legend of Zelda, Zelda's Adventure of Link und also für den Preis
top. Also ich habe zwar top, hier so eine Original in Anführungsstrichen so eine alte richtige NES rumstehen, aber ich hätte mir das Teil schon gern geshoppt, ne, so aus auch, ja, auch aus Convenience Gründen so einfach.
Und du kannst das Ding echt mal irgendwie irgendwohin mitnehmen und hast eine Mini-Konsole noch dabei, ja, und brauchst halt irgendwas, was irgendwie HDMI kann oder mit einem da irgendwo anschließen, Controller ran und dann kann man da eine Runde zocken, also ja.
Ach so, das ist NES, also diese hier, ne? Was ich jetzt im Kopf habe, ist SNES-Spiele, ne? Also sowas wie hier das,
kommt vielleicht noch,
das Zelda mit den pinken Haaren und sowas. Und
wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwie in einem Jahr eine SNES Classic Edition. Wieso nicht? Ja. Wäre ich auch dabei.
Mario Land ist auch SNES, ne?
Bitte?
Mario Land ist auch SNES.
Ich oder? Glaube fast, ja.
Genau.
Ja, ein schönes Teil, aber wie gesagt, leider schon irgendwie nicht mehr vorbestellbar, weil schon weg.
Schon weg.
Bin gespannt. Noch nicht da, Ding, schon weg.
Mhm. Bin gespannt, wie das Ding so aussehen soll. So, ja, man sieht so auf der Seite von Nintendo so grob ungefähr, dass er in der Hand groß ungefähr das ist. Ja. Und ja.
Ja, und noch so die Nintendo News ist ja jetzt irgendwie, dass sie wohl bei der NX hier nicht mehr backward-compatible sein wollen.
Ach, okay.
Ja, habe ich jetzt letztens
mutige
über Nintendo erfahren. Ja, hat halt also gesagt, hat halt gemeint, ja, also wer halt Wii U-Spiele spielen will, der muss es halt auf der Wii U machen und so.
Okay.
Und
ja, gerade auch beim Game Boy war ja jetzt die neue, war dann immer eine Generation abwärts noch kompatibel. So.
Und dass sie hier halt ihre Entwicklungen komplett auf neue Sachen legen wollen, anstelle hier das noch so zu machen, dass man jetzt auch noch Wii U oder Wii-Spiele dann auf der NX spielen kann.
Hm.
Und dann bringen sie wahrscheinlich eher noch mal Remaster-Editions raus.
Ja, also wird's vielleicht irgendwie das neue Link oder so dann noch für die neue und für die alte noch geben. Und
ja, Zelda gibt's für die neue und die alte. Genau, Zelda hier. Na, wie hieß? Hast du gerade den Namen im Kopf, wenn das neue Zelda heißt?
Nö, ich bin, da bin ich raus.
Okay, neues Zelda Breath of the Wild heißt das. Es kommt für Wii U und auch für NX.
Ja.
Das soll ja auch viel mehr openworldiger sein und so. Und mehr Rollenspielelemente wirklich haben, wo du wirklich craften kannst und kochen kannst und sowas.
Okay.
Als die bisherigen so Zeldas. Wo du wirklich so eher so einen linearen Verlauf hast. Also Dungeon, dann Dungeon-Item und dann hier ein bisschen was auf der Overworld lösen und dann wieder Dungeon und wieder Dungeon und verschiedene Items sammeln, um dann zum Finale zu kommen und sowas halt. Und das soll halt eher jetzt mal aufgebrochen werden. Ja. So. Nächstes Thema, das Leben der anderen.
Das Lachen der anderen.
Achso, das Lachen der anderen.
Ja, das Leben der anderen war noch was anderes, ja.
Mhm, war was anderes. Das Lachen der anderen, eine Sendung, die fast an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, gibt es schon seit 2015 im WDR erschienen bzw. zu begutachten. Mit dem Untertitel Comedy im Grenzbereich. Trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Und zwar sind hier irgendwie Mickey Beisenherz und Oliver Polak die Hauptfiguren sozusagen. Sie nehmen sich sozusagen vor, für, ich glaube, 3 Tage sind es immer, in gesellschaftliche Nischen beziehungsweise weniger bekannte Lebenswelten einzutauchen. Sind dann da irgendwie 3 Tage lang, wie gesagt, und am Ende gibt es einen Stand-up über diese unbekannte oder weniger bekannte Lebenswelt. Im ganz konkreten Fall machen sie das so, dass sie, ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie 8 Folgen, ich habe, glaube ich, nur 4 gesehen oder so. Zum einen treffen sie auf kleinwüchsige Menschen, sind dann irgendwie 3 Tage lang mit denen und beleuchten so ihren Alltag und ihre Probleme und alles, was da so mitkommt. Treffen irgendwie blinde und sehbehinderte Menschen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Folge über Adlige angeschaut. Wie gesagt, dann besuchen sie irgendwie 3 Tage lang alle möglichen und verschiedenen Adligen und beleuchten so deren Lebensweise. Und am Ende gibt's halt eben so ein Stand-up. Da kommen sämtliche Leute, bei denen sie dann im Laufe dieser 3 Tage zu Besuch waren, kommen dann ins Publikum und werden dann so eine Art kleiner Roast ist das zum Teil, ne? Also Oliver Polak, wer nicht kennt, so ein Stand-up-Comedian, jüdischer Stand-up-Comedian, der so irgendwie die Grumpy-Rolle übernimmt, weißt du, so immer so, kein Bock, alles scheiße. Und Mickey Beisenherz so in seiner gewohnten Art und Weise, so irgendwie so ein lustiger, aufgeschlossener, hat Bock auf alles Typ. Und die zwei ergänzen sich eigentlich ziemlich gut und es ist echt lustig. Teilweise, wie gesagt, so unter der Gürtellinie Aber alles in allem ein sehr gelungenes Format und auch jetzt so gerade diese die Wahl auf diese unbekannten Lebenswelten, wie zum Beispiel jetzt irgendwie die Kleinwüchsigen oder an Multiple Sklerose erkranken, kriegt man schon mal einen ganz anderen einen Einblick in diese Welten und ja, zum Teil sieht man das dann vielleicht auch mit anderen Augen. Und gerade wenn man das irgendwie so mit Comedy und Humor verbindet, weißt du, dann taucht es so irgendwie in Anführungsstrichen in die normale Welt ein und man sieht, dass man sich da auch nicht vor fürchten braucht und alles in allem eine sehr gute, gelungene Geschichte, wie ich finde. Die beiden, wie gesagt, ergänzen sich ziemlich gut. An diesem finalen Stand-up schreibt dann eben auch noch hier der Micky Beisenherz mit, ne, mit Oliver Polak zusammen. Micky Beisenherz ist ja so einer der bekanntesten, glaube ich, so Comedy-Autoren Deutschland. Und finde ich gut. Habt ihr irgendwie davor schon mal was davon gehört? Von dem Format?
Nö. Ja, ich habe jetzt davor nichts davon gehört.
Ging mir echt ähnlich. Also in der Mediathek kann man sich alle Sendungen anschauen. Geht so eine Dreiviertelstunde, glaube ich, knapp jeweils. Wie gesagt, ich habe irgendwie 3, 4 bislang gesehen und den Rest werde ich mir auch noch zu Gemüte führen. Also von daher so eine Art Pick von mir.
Ja, sehr schön. Genau. Als nächstes haben wir jetzt dann, es ist mal wieder soweit, denn so ungefähr vor einem Jahr war quasi einjähriges Jubiläum der Kulturpessimisten. Das heißt, es steht jetzt das Zweijährige an. Offiziell ist es am 30. Juli, glaube ich. Ja, 30. oder 31. Also eigentlich erst am Ende. Ich habe auch erst lange überlegt, was man da machen könnte. Vielleicht auf dem Podstock was, aber da ich jetzt der Einzige bin, der da ist, wird da wahrscheinlich auch eher nichts werden. Und ja. Ja, deswegen mache ich das eher ein bisschen kleiner und guck mal ein bisschen so ins Podlove-Backend rein und was denn so bisher so angefallen ist. Und zuerst mal, ja, 2 Stunden ist unsere so durchschnittliche Sendung lang. Wobei mir das Gefühl ein bisschen kurz vorkommt. Ja, also wir hatten eher so, wenn es nur Kulturpessimisten-Sendungen wären, müsste es eigentlich bei 3 Stunden ungefähr rauskommen. Aber ja, in dem Feed liegen halt auch noch die ersten hier Tatort-Pessimisten und sowas drin. Die sind halt kürzer gewesen. So 15 bis 30 Minuten. Deswegen wird das so ein bisschen runtergezogen. Dann 5,2 Tage ist die aktuelle Dauer, alles zu hören. Ja. 15,3 Gigabyte und ja, das mit dem Intervall mit den 10 Tagen ist auch nicht mehr so aktuell. Weil da hatten wir wirklich mal eine Zeit drin, wo wir jede Woche hier noch Tatort gemacht haben und dann noch alle 14 Tage Sendungen. Deswegen ist das so ein bisschen niedrig. Aktuell sind wir ja da so eher auf eine Sendung pro Monat. Oder ziemlich genau. Ja. Und dann wollte ich mal noch in die Analytics gucken. Und zwar, was die von den Downloadzahlen die 5 beliebtesten Sendungen sind.
Da bin ich gespannt.
Genau, auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Auf Platz 5 ist aktuell die Kultur Special 13. Das ist die Sendung nach dem Kongress. Wir hatten ja auf dem Kongress hatten wir so ein bisschen O-Töne gesammelt und so. Also verschiedene Interviews mit Methodisch Inkorrekt und so und mit Claudia und ja mit verschiedenen Leuten aus dem Hackcenter und so. Und das hatten wir dann so ein bisschen schön gesprochen, könnte man es featurelesk nennen, also mit Zwischenmoderationen dann die hier Interviews eingespielt und ja, zu so einem schönen Rückblick zusammengefasst vom Kongress. Auf Platz 4 kommt dann die 30. Folge Kulturpessimisten Murmeltier zum Mittag. Essen.
Ja.
Genau, da hatten wir im Februar geredet als Filmklassiker über Ja, und täglich grüßt das Murmeltier.
Mit dem schönen Schnort, wo dann irgendwie nach Ende der Besprechung das neu anfängt und ja, ich dachte so, dass irgendwas bei Pocket Cast ist kaputt. Mhm. Christopher angeschrieben so, eure Folge ist kaputt. Ich fängt in der Hälfte und fängt die wieder von vorne an. Total nervig. Und dann so, nein, das muss so. Ich so, ach so, ach ja.
Ja, das war quasi der der Witz an der ganzen Sache. Genau.
Also ich habe dann auch gedacht, so, hä, wie geht denn das? Also, sind es beim Rausrennen oder so? Und ich so, nee, irgendwie, das ist
ja, genau. Komisch. Dann war noch in der Folge das Thema Alan Rickman, der da gerade auch gestorben war.
Ja, genau.
Dann war Oscar Bootcamp. Also hatten wir so geguckt, ja, was ist denn so Neues? Also was ist denn so nominiert und was kennen wir denn so? Und ja. Und noch so ein paar kleine Themen. 366 Challenge, die der Christopher damals angefangen hat.
Muss man jeden Tag einen Film gucken, ne?
Ja. Morgen höre ich auf. War auch gerade zu der Zeit. Schulz und Böhmermann hatte angefangen. Talk 30 to me. Ja, genau. Und dass Moffat bei Doctor Who aufhört, war in der Sendung klar. Okay. Dann auf Platz 3. Genau die nachfolgende Sendung davon. KP031, alles neu. Das ist quasi die Sendung, wo du das erste Mal dabei warst, Patrick.
Stimmt, stimmt. Also meine persönliche Lieblingssendung, muss ich sagen. Ja.
Aber was da die Themen waren?
Deadpool auf jeden Fall.
Ah ja, genau, Deadpool.
Peter Lustig ist, glaube ich, da gerade gestorben.
Ja, Zootopia, oder? Nee, das war, glaube ich,
Ich glaube, das war später, ja. Mein Pick war Firefly, das weiß ich noch. Christopher hatte über Hail Caesar gesprochen und dass er gerade nach Leipzig gezogen ist. Ach so, die Trailershow, da hatten wir hier CCH 2019, weißt du, hier die Umbaugeschichten.
Ja, stimmt.
Da. Und ich glaube Colonia Dignidad.
Stimmt, genau. Ist
da, glaube ich, angeteasert worden.
Mhm. Ja. Ja, genau. Danach kommt auf Platz 2 kommt das 12. Kultur-Special, was die Star Wars Episode 7 Nachbesprechung ist. Mhm. Vom Kongress mit dir, Max Snyder, und dann war noch der Sven dabei, und wer war noch dabei?
Ralf Stockmann, beziehungsweise ist er dann umgegangen und dann kam Andi noch dazu.
Ja. Und irgendjemand hat mir noch per Skype dazu
geschaltet. Frischling und Florian von meinerseits aus, ja.
Genau. Ja.
Und da stehen ja die Chancen ganz gut, dass wir den Cast in der Besetzung auf dem Kongress wiederholen können. Also.
Ist auch ziemlich beliebt, der Cast. Also wenn man jetzt noch die Downloads von dir dazu zählen würde, das wäre auf alle Fälle wahrscheinlich.
Guck mal bei mir, also der gehört auch zu den ganz großen Episoden dazu, schon mal bei mir. Ja, da wäre bei den Analytics schön, wenn man irgendwann mal wüsste, wer ihn denn alles abonniert hat.
Damit man sehen kann, so. Währenddessen überlegen, was denn der erste Platz sein könnte. Das ist auf alle Fälle auch ein Kulturspecial.
Ich weiß gar nicht.
Das Apple-Event?
Nee. Das ist eine Sendung von letzten Jahr aus dem Sommer. Oh.
Mhm. Vom Camp oder was? Also
Potsdok? Das ist das 6. Kulturspecial. Da hatten wir nämlich zu Gast die Alexa und den Alexander, und wir haben über ein Interview mit Dr. Axel Stoll den Film geredet.
Mhm. Ah, okay.
Das hat quasi, ja. Genau, das hat ziemlich viele Hörer, und auf YouTube hat das auch ganz schön viele Aufrufe. Also das letzte Mal, wo ich geguckt hatte, hatte das 1000 Aufrufe auf YouTube.
Cool.
Also das ist echt durch die Decke gegangen. Ich kann ja noch mal kurz gucken. Die Kulturpessimist. Titan.
Also bei mir ungeschlagen, also bei Snyder ist immer noch die Folge mit Ralf Stockmann. Star Wars Cast kommt erst ein bisschen weiter unten, aber auch ganz oben dabei.
Ja. What the hell? Also ich weiß nicht, was. Also wenn das wirklich stimmt. YouTube also KS006, ein Interview mit Dr. Axel Stoll, hat 12.000 Aufrufe aktuell auf YouTube.
Okay.
Das ist krass. Das ist auch das einzige Ding, wo wir bisher irgendwelche komischen Kommentare hatten.
Ja.
Also hier.
So komisch im Sinne von eigenartig.
So Truther und sowas. Und so, genau.
Ja, ich glaube, die tritt man sich ein, wenn man sowas wie mit Axel Stoll macht.
Aus.
Ja. Ist mit im Paket mit drin.
Ja. Womit ich natürlich nicht so zufrieden bin, ist unsere hier Gender-Statistik. Das ist sehr viel männlich und sehr, sehr wenig weiblich. Steht das überhaupt noch mit? Steht ja eigentlich auf der ersten Seite bei Podlove, oder? Finde ich jetzt gerade nicht raus. Also es ist auf alle Fälle im einstelligen Prozentbereich die Female-Verteilung. Also da bin ich etwas unzufrieden damit.
Guck gerade mal, wie bei mir so die US-Verteilung ist.
Da steht es.
Jo.
Genau.
Ich will nicht gerade noch, ob ich noch. Was will denn gerade eigentlich? Achso, genau, zwei Jahre Jubiläum.
Ja. Ja, genau. Also wird jetzt nicht irgendwie noch eine große Feierei kommen, denke ich mal. Vielleicht, wenn der Christopher wiederkommt, aber na, mal sehen. Wird wahrscheinlich eher so wie bei der Mädchenkuh, das ist ja das 7-Jährige, was sie auch nicht so exzessiv gefeiert haben. Eher eine kleinere Sendung. Also ein kleineres Ding. Und was man jetzt damit auch abschließen kann. Werden wir zur Feier dann wahrscheinlich noch mal eine Packung Sahne-Mumus holen.
Ja, ich habe hier auch gerade welche. Gibt's ja, also bei uns hier gibt es die echt nur bei Rewe. Aber was ich auf den Fotos auch gesehen habe, war meistens irgendwie zumindest so zu erkennen, dass es bei Rewe erhältlich ist und bei den anderen, also tatsächlich im festen Angebot, im festen Sortiment, ansonsten bei den anderen allerhöchstens mal als Angebot. Und von irgendwoher hatte ich auch mal gekauft, so in so einem Milchkännchen Sahne-Mumus. Und oben mit zum Schlitz, der ist dann quasi als Spardose benutzbar und ist auch voll.
Ja. Es gibt ja wohl so
Kleingeld.
Also bei Netto habe ich gesehen, gibt es so eine Mockup-Sache. Die habe ich jetzt aber nicht genommen. Und mein Vater meinte, es gibt die wohl beim Edeka bei uns.
Mhm. Worauf ich ja tierisch Bock habe, ist dieser Brotaufstrich.
Den wollte ich auch gerne mal probieren, ja.
Den muss ich mir mal auf jeden Fall besorgen.
Aber die sind so Karamell gefüllt, oder? Die Sahne-Mumus.
Das ist ein Stück Sahne-Karamell, ne?
Ja.
Ein Stück lecker.
Und nochmal ins Trello gucken, genau.
Ja, sehr kurzweilig. Aber in Handarbeit geschnitten und gewickelt.
Mhm. Na denn.
Als letztes kommt jetzt nochmal so ein Ausblick, was jetzt als nächstes ansteht. Und das ist dann das Potsdok Festival. In Sorschied im Hunsrück.
Da, Sebastian Reimers hat schon fleißig SIM-Karten gekauft.
Ja.
10 Stück und wurde ganz verwundert im Laden angeguckt.
Ja, den Spiel habe ich gesehen.
Weil es da wohl kein Internet geben wird, soll, oder
jedenfalls nicht, ja, so, nicht so viel. Mhm. Ja, ist halt zwischen Dill und Hecken, wie Branko es immer nennt. Irgendwo draußen. Aber ihr kommt nicht, ne?
Eher nicht, nee. Also, ist nicht.
Ja.
Urlaubstechnisch auch schon alles weg, fast.
Wer wohl kommt, ist der Easy von der Hörsuppe zum Beispiel. Und ja.
Mhm. Der macht jetzt seine kleine Deutschland-Tour mit dem Wohnwagen irgendwie, ne? Im Wohnmobil.
Ja.
Mhm. Mhm.
Habe ich gar nichts mitbekommen davon.
Hat er so ein bisschen auf seinem eigenen Account oder auf der Hörsuppe vertwittert. Ist ihm wohl gestern irgendwie die Batterie von dem Ding verreckt. Und der will so ein bisschen durch die Gegend touren. Mit dem Wohnwagen, Wohnmobil.
Also von letztes Jahr kommen wahrscheinlich auch wieder sehr viele. Auch ein paar neue. Der Sunday Morning Cast ist wieder mit dabei. Der von den Feuilletönen der Herr Martinsen. Und ich glaube auch die Frau Kariert sind wieder mit dabei. Und ja, wird schon wieder ganz lustig. Der Udo, der Fernsehmüll, ist mit am Start. Ja, genau. Und noch so ein paar verschiedene andere. Jo. Gibt es sonst noch irgendwelche Events, die man ankündigen könnte?
Ich wüsste jetzt nicht.
Also wann ist dein Night of the Nerd?
10.9.
Also noch eine Weile hin.
Genau, ist noch ein bisschen hin. Ansonsten im August geht Böhmermann weiter, also Neo Magazin. Da sind ja wohl irgendwie aktuell Vertragsverhandlungen, läuft irgendwie Ende des Jahres der Vertrag aus und ja, ist noch nichts irgendwie fest.
Mhm.
Irgendwann im September wird wieder iPhone Apple Keynote sein.
Ja, bin ich ja auch schon mal gespannt.
Dann sehr wahrscheinlich, also es wäre jetzt schon fast eher eine Überraschung, wenn das iPhone doch noch einen Klinkenstecker hat. Ja. Ist gerade irgendwie nochmal ein Video erschienen heute, wo man angebliches neues iPhone 7 sieht mit ohne Klinke. Mhm. Gibt irgendwie schon Fotos von EarPods mit Lightning-Stecker und irgendwelchen anderen Adaptern von Drittherstellern.
Übelster Bullshit. Das fand ich lustig in der letzten Freakshow, wo sie hier das mit den Ports mal auseinandergenommen haben, die Grafik.
Ja.
Der einzige Port, der von Anfang bis Ende sich durchzieht, ist der Klinkenstecker.
Ist die 3,5 mm Klinke, ja. Es gab auch irgendwie, erst sollte das iPhone 7 Space Blau kommen irgendwie, ja. Und dann jetzt doch in Space Black, also so richtig schwarz, was schon ganz interessant aussah.
Sah nicht schlecht aus, ne?
Ja, neue Uhr.
Dual-Kamera ist auch immer so ein
genau,
Ding,
genau, okay, das sich noch so hält. Dual-Kamera nur im größeren iPhone.
Mhm.
Dann irgendwie insgesamt nochmal ein neuer Formfaktor wohl.
Ja.
Ist auch noch im Raum.
Aber was die ganzen Gerüchte angeht, da bin ich eher immer, da halte ich mich etwas zurück und gucke dann, was dann kommt.
Richtig, also selbst wenn die Gerüchte stimmen, versuche ich die so weit wie möglich, also sämtliche Gerüchte irgendwie zu vermeiden, weil die Überraschung dann einfach größer und zugleich schöner ist, weißt du,
ja.
Wenn es dann soweit ist, wenn du die Keynote schaust, muss man dann schon sagen, so in den letzten 3-4 Jahren hat es nicht so viel Spaß gemacht wie früher irgendwie, weißt du, wenn du wirklich absolut gar nicht wusstest, was auf dich zukommt und dann knallst da vorne,
ja.
Das macht dann schon
Spaß. Klar, zum Beispiel hier mit ihnen von wegen, du machst ja immer diese hier vor 10 Jahren News bei dir. Da war ja letztens auch hier von wegen, ja, Apple macht das hier iPod Touch Telefon, das iPod Telefon und ja, aber das ist ja dann doch nochmal eine andere Klasse an Gerücht, als hier zu sagen, ja, übrigens, und die Spezifikationen sind so und so und das Bauteil sieht so und so aus und
ja. Ja, genau. Ja, also ja, irgendwie auch neue Uhr denke ich nicht. Also gerade auch mit WatchOS 3, was ja irgendwie jetzt ordentlich schneller werden soll und so, und auch die Apps
hast du die später drauf auf deine
laufen
Uhr?
Sollen. Ja.
Und?
Also so insgesamt laufen die Betas für eine Beta ganz gut. Mhm. Auch die Uhr läuft jetzt normal, also allerhöchstens vielleicht die Akkuzeiten ein bisschen schlechter, so genau gucke ich da aber nicht drauf. Ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie ständig mir auf dem Arm hinweg neu bootet oder so. Ja, ansonsten, das läuft soweit gut. iOS 10 auch. Da hatten sie jetzt in der aktuellen Beta 2 gibt es eine Option, womit man den alten Entsperrmodus hier so ein bisschen zurückkriegt. Und dann ist ja auch irgendwie irgendein Entwickler hat in einem macOS Sierra Beta so ein, zwei Hinweise auf den Dark Mode gefunden, also auf den systemweiten Dark Mode. Und ansonsten.
Ja, also was der André, der Kompott, ja mal letztens noch, dass als hier ein Gerücht ausgegraben hatte, ist von wegen, dass der Klinkenstecker ja wegfallen soll, weil ab der nächsten Major-Version vom iPhone wohl irgendwie das Gehäuse dünner werden soll und das nur so reinpassen würde. Aber da ist auch die Frage, warum sie es da jetzt schon machen, weil jetzt kommt ja wohl bloß so ein kleinerer Fix, also keine neue Major-Version.
Ja, und also das iPhone muss nicht noch dünner werden, es ist schon dünn genug.
Ja, ich finde das auch total dumm. Also mir geht's zum Beispiel auch nicht so wie Tim, der sagt hier, ja, wenn neue MacBook Pros kommen, das wäre schon schön, wenn die im Formfaktor vom MacBook Air kämen. Also ich finde mein MacBook Pro dünn genug.
Oh, da scheiden sich halt die Geister, ne? Das ist halt immer auch irgendwie ein großes Stück weit irgendwie eine persönliche
Präferenz. Können Sie lieber den Formfaktor nehmen, den Sie jetzt haben, und maximal Leistung reinbauen?
Ja, wie es halt immer so ist, so eine schmale Gratwanderung. Ich persönlich finde diese ganz schmale MacBook Air-Geschichte auch schöner. Aber wie gesagt, ist halt eine Geschmackssache.
MacBook Air oder das Designer?
Ja, gut, MacBook, welche meinst du? Sind ja weitestgehend vom Formfaktor weitestgehend ähnlich, ne? Also hier das neue das MacBook.
Neue MacBook ist echt schon richtig dünn. Das habe ich gestern nochmal gesehen und dachte so, okay.
Also ich habe so das Gefühl, dass das MacBook Air, das ist ja so angekeilt. Das wird ja nach hinten eher im hinteren Bereich ist das so dick wie das Pro. Und das neue MacBook ist ja eher auf der ganzen Linie so flach, wie das MacBook Air vorne ist. Wenn nicht sogar noch flacher.
Nochmal auf jeden Fall eine dünner geworden. Ja. Kann man schon schön irgendwie, keine Ahnung, Käse oder Brot mitschneiden. Ja.
Zum Thema Watch nochmal, da hatten ja auch viele schon gesagt, wo die erste Watch rauskam, na, das wäre ja schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht von den Kunden, wenn sie jetzt jedes Jahr eine neue Watch rausbringen würden, und das machen sie auch nicht.
Bisher nicht passiert.
Vielleicht zum nächsten Major Phone kommt vielleicht eine neue Watch.
Ja, genau.
Und vielleicht auch noch nicht mit neuem Formfaktor. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie auch bei Watches nicht, ja, mit CS-Modellen arbeiten und dann alle zwei nur den Formfaktor verändern.
Das denke ich mir auch, also jetzt so rasant ist die Entwicklung noch nicht, dass jetzt irgendwie bei der nächsten Uhr das dünner wird bei gleichem Akku und auch irgendwie so dieses Gerücht, kommt da irgendwie ein SIM-Modul rein oder irgendwie ein eigenes GPS, das glaube ich nicht, also weil du hast ja dein iPhone sowieso eigentlich eh immer dabei und dann reicht es, wenn das mit dem iPhone irgendwie kommuniziert.
Und außerdem sollst du ja auch, wenn es geht, ein iPhone dazu haben und jetzt irgendwie, wenn du das Teil standalone betreiben könntest, wäre es ja schon ein bisschen kontraproduktiv, was
die, ja, also das
den Verkauf
das kommt anbelangt. Vielleicht irgendwann, aber
ja.
Gab's also das dauert mal mittlerweile nach ein paar Jahre. Wie viele Jahre gibt es die Uhr jetzt? Anderthalb, oder? So ungefähr.
Oh Gott, angekündigt 2014.
15.
Genau, und 15 im März kam sie auf den Markt.
Also anderthalb Viertel.
April, März. Quasi.
Ja, je nachdem, wie man zählt. Also
gibt es mittlerweile eigentlich mal Erkenntnisse, wofür dieser Anschluss da ist, der da noch irgendwie in Richtung Band rausgeht?
Dass irgendwie
diagnosemäßig, ne?
Apple irgendwie da genau Apple Support macht oder da irgendwie wohl für WatchOS Downgrade das irgendwie macht. Ja, übrigens, Pro-Tipp, OS Downgrade auf der Uhr kann nur Apple machen, warum auch immer.
Schicken oder wie?
Kann auch nicht der Store machen, also zumindest ein Berliner Store sagt mir auch nur, wir würden die auch nur einschicken. Wer also eine Beta drauf spielt, sollte sich das vorher überlegen, weil auch eben dann, also es gibt nur WatchOS 3 mit iPhone iOS 10. Achso, an der Stelle noch die Empfehlung von den für den Zeitartikel von Felix Betzin zu, wie man in Deutschland Apple Pay benutzt. Mit diesem Trick über den UK Store und dem Dienst im Boon, wo man sich in so eine virtuelle Karte klickt, die da eben Geld auflädt und dann kurz sein Telefon auf UK umstellt und dann Apple Pay einrichtet, wieder umstellt und dann kann man das hier schon benutzen, überall da, wo irgendwie so kontaktloses Zahlen auch funktioniert.
Ja. Hast du das schon probiert?
Ich noch nicht, nee, aber ich habe jetzt schon also immer von Tim von der Freak Show gehört, dass das geht und der Martin Pittenauer bei den Fanboys hat das wohl auch schon erfolgreich benutzt. Cool. Werde ich jetzt auch mal probieren.
Ja.
Ich habe ja auch eine Uhr und gerade mit der Uhr soll es auch relativ schnell gehen. Und dann auch mal testen, ob das auch geht, wenn Bezahlen auch geht, müsste ja theoretisch, wenn das ja Telefon aus ist, weil Akku alle oder so.
Also mal sehen, also was dann im Oktober so kommt oder im September,
ja,
ob da irgendwas kommt, wo ich sagen würde, da wäre ein genereller Kaufanreiz da. Oder ob es wieder sowas eher mehr wird. Also wenn das iPhone so wird, wie es sich andeutet, habe ich meine Alternative ja schon da. Also
das ist eh.
Das ist eh, genau. Da werde ich auch das erste Mal von meiner Farbpräferenz abweichen.
Was hast du jetzt?
Mal im Store angeguckt. Bisher bin ich immer auf der dunklen Schiene gefahren.
Ach so.
Aber irgendwie finde ich bei dem die dunkle Schiene nicht so schön.
Doch, ich find's.
Gerade von wegen die Rückseite und dann ist was Space Gray, aber dann sind diese oben und unten diese Bereiche sind dann schwarz, wo hier die Antennen dahinter sind und ja, das ist mir zu viel hin und her. Also da finde ich die Designlinie mit Weiß und Silber ist der klarer. Deswegen wird's Weiß und Silber bei mir werden. Oder Rose Gold, mal sehen.
Oh, ganz abgefahren.
Na, das sieht schön aus, finde ich, mit dem Rose Gold. Ja,
ist nicht schlecht. Das ist auch eine Geschmacksfrage, aber ich finde es persönlich auch nicht schlecht. Ich werde mir auf jeden Fall das Phone holen. Und zwar das große Plus, was auch immer.
Okay.
Plus.
Das, die großen Phone, also das, ich glaube, nur das 6 Plus kann dann das neue dann wahrscheinlich auch mit iOS 10 können dann RAW-Foto-Zeug machen, aber nicht die Apps selber, sondern die Dritt-Apps können das einbauen und anbieten.
Ach, und was welches Gerücht sich auch noch hält, es hält sich aber, glaube ich, auch bei jedem Modell, ist, dass es keine 16-Gigabyte-Variante mitgeben wird.
Ja, ja.
Nicht eine 32-Gigabyte. Wenn man irgendwie RAW-Footage macht das auch Sinn, glaube ich.
Ja, also, wobei diesmal klang es wieder so ein bisschen, als wäre es tatsächlich auch so kommend.
Also, wäre zu begrüßen natürlich, ne? Wäre nicht schlecht.
Wäre Zeit, ja.
Welches Gerücht es mal gab im letzten, seitdem das letzte iPhone raus ist, was sich aber leider wieder irgendwie verflüchtigt hat, ist, dass sie hier irgendwie eine Farblösung gefunden haben, dass man die Kameradinger nicht mehr sieht. Die Antennendinger nicht mehr sieht.
Ach so, stimmt.
Ja. Gab's immer ein Gerücht, dass sich das eher, dass sie so ein Material geschaffen haben, was dann auf der ganzen Rückseite quasi vollflächig eine Farbe bringt, aber davon hat man lange nicht mehr gehört.
Also jetzt so aktuell beim 6er finde ich das okay. Eher komisch sah es jetzt bei den neuen Renderings aus, wo das dann
finde ich auch ganz oben
und nur oben so komisch am Rahmen lang ging, statt so nur so ein Querstrich irgendwie. Das
hat mir jetzt auf den ersten Blick auch nicht so gefallen, aber gut.
Ja, stimmt, wenn ich das iPhone so angucke. Wenn sie eine Linie weglassen, dann lieber die obere und die untere. Also die Geraden können sie lassen. Mhm. Das hat dann eher was von noch Design.
Tja. Na gut. Gucken, was da kommt.
Wie es preislich wird. Spannend.
Ja.
Und wie dann das Geschrei wird, wenn es keinen Trinker haben wird.
Ja, ja. Und wie der Aktienkurs sofort irgendwie einbrechen wird, kurz nach der Keynote. Und
ja, wobei, wenn ich aufs SE gehe, auch noch von einer anderen Linie abweiche, und das ist die Größe. Weil bisher hatte ich so ein Samsung Galaxy S2 erst ganz schön lange. Mhm. Das ist von der Größe fast so wie das hier 6, ja, wie der 6er. Ist, glaube ich, ein bisschen länger, aber dafür ein bisschen dünner quasi. Also nicht so hoch, aber dafür ein bisschen breiter, das Galaxy gewesen. Und ja, wenn ich jetzt das SE nehme, das ist halt dann mal komplett eine andere Größe.
Ja. Aber es gibt schön günstig Spielcontroller. Das Logitech PowerShell.
Das ist wirklich genau die 5er-Größe, oder wie?
Ist ja die 5er-Größe, ja.
Ist aber nichtsdestotrotz ein wunderschöner Formfaktor. Also ich bin jetzt so ein seit längerem so ein 6-Plus-User, aber hatte jetzt in den letzten Tagen entwicklungsbedingt relativ häufig so ein 5S in der Hand. Und ist einfach ein schönes Ding. Schönes Gerät. Ja. Spaß und einfach echt praktisch.
Wobei mir gefällt dieses Handschmeichlerische vom 6er halt auch.
Ja, hat auch was.
Kann ich auch was abgewinnen. Ja, genau. Irgendwas wollte ich jetzt noch zum 5er sagen. Ach so, ja, genau. Mein Lieblingsdesign bisher ist ja immer noch das 4er.
Ja?
Ja, also mit dem Glas hinten und dann dem Stahlband, also vom rein optischen her, das ist das iPhone, was mir am besten gefällt, immer noch.
Ja, ich bin gespannt, wann es denn Pokémon Go wieder jetzt die Merchandise-Industrie loslegt.
Oh. Und wann es den ersten neuen Film gibt und so, ne? Das
ja, also man kann alles so die erste Serie läuft irgendwie unter Indigo League, kann man auf Netflix gucken.
Stimmt, also solche Serien sind relativ viel jetzt auf solchen Diensten aufgeschlagen im letzten halben Jahr. Irgendwie Digimon bei Watch Ever, ne? Und so und
genau, also Digimon Classic nenne ich jetzt mal die ersten zwei, drei Staffeln gibt's bei Amazon Prime. Und die eine von den neueren gibt's bei Netflix.
Ich glaube, Yu-Gi-Oh! Gibt's bei Netflix.
Genau, eine von den Yu-Gi-Oh!-Serien gibt's bei Netflix. Und ja.
Mhm. Genau. So, und dann, ja, dann verabschieden wir uns in die Sommerpause.
Jo.
Also spätestens, also mindestens August würde ich das mal sagen. Da will ich mich jetzt nicht festlegen, was, es kann auch länger dauern, aber mindestens August. Und ja, irgendwann wird dann der Christopher wahrscheinlich auch mal wieder auftauchen. Er hatte jetzt mal letztens im Countdown-Podcast so ein, ja, kurz, ich setze mich mal ans Mikro und rede mal kurz runter, was so los ist. Und ja, da möchte ich an der Stelle auch mal noch drauf verweisen, falls ihr irgendwie ein bisschen genauer erfahren wollt, was jetzt bei Christopher genau los ist. Hört euch das mal an, da ja, fasst ihr das mal kurz zusammen, wie jetzt die Phase ist. Ja. Und dann sag ich danke, lieber Max Snyder, dass du dir wieder mal für uns Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Ja, auch gerne.
Ja, und ja, danke, Patrick.
Ich habe zu danken. Wünsch euch noch einen schönen Abend.
Ja. Kommentiert schön. Ja. Und wir hören uns nach der Sommerpause. Tschüss.
Jawohl, bis dann. Tschüss.
Tschüss.